Hi in die Runde, wir sind's wieder, Serkan und Marian von Horrorherz, eure Berliner Horror-Nerds.
Herzlich willkommen.
Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Thema, und zwar unser Freund Yves hat sein erstes Hörbuch geschrieben, welches im Spooktober, also letzten Monat, exklusiv bei Audible erschienen ist. Hi Yves!
Yo, was geht?
In dieser Folge geht es aber nicht nur um Yves Mystery-Hörbuch, das in Schottland spielt, sondern auch um die filmischen und musikalischen Einflüsse, die ihn dazu inspiriert haben, diese Geschichte, angesiedelt in einer Welt der Geister, zu schreiben. Jetzt folgt aber erstmal das Intro und danach geht's los. Viel Spaß!
Viel Spaß!
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Yves, Serkan, freut mich mega, hier in der Runde zu sein. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen.
Jo.
Ja. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich muss sagen, ein kleiner Fan-Moment fast, so ein bisschen. Also ich meine, wir sind ja auch so Freunde, aber ich habe bisher jede Folge von euch gehört und das irgendwie schon auch ein bisschen auf eine skurrile Art cool, das jetzt zu machen.
Ja, das passt halt auch voll so, oder? Wir haben jetzt so oft auch von dir mal so ein Feedback bekommen und vielen Dank dafür. Und es hat jetzt so gepasst zum Schocktober, zur Spooky Season. Dein erstes Hörbuch.
Ja, voll stolz drauf.
Mega gut, mega. Also erstmal vielen Dank für die Blumen, Bro. Also ich meine, du bist ja auch tatsächlich, wirst ja auch irgendwie in jeder Folge mindestens einmal gedroppt, dein Name, weil wir halt auch privat so viel über Filme quatschen und bei WhatsApp schreiben und uns austauschen und natürlich auch so viel gegenseitig supportet haben, was deine Karriere als Drehbuchautor angeht, was unsere, in Anführungsstriche, Karriere als Podcaster angeht. Mega gut. Ey, wer hätte es gedacht, dass wir, als wir uns kennengelernt haben, bei einem Dreh zu einer Sat.1 Primetime-Serie in Wien 2013 jetzt hier wieder treffen, um über dein erstes Hörbuch zu sprechen, was exklusiv bei Audible erschienen ist. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle.
Ja, Mann, ja, danke. Danke euch. Es ist wirklich krass und stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, Mann, wie lange ist das schon her? 13 Jahre oder so? 2012 war das, glaube ich.
12, 13 Jahre. Also Yves und ich, wir waren also zwei Berliner geboren und aufgewachsen. Ey, eigentlich richtig geile Runde. Eigentlich mal eine richtige Berliner Runde. Alle drei aufgewachsen und geboren in Berlin. Richtig gut. Als ich damals beim Film angefangen habe, da war ich 2012 oder 2013, hat mich eine ehemalige Produktionsleiterin gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte auf zweite Regieassistenz in Wien bei so einer Primetime-Serie, ne, mit so Wolke Hegebart, Theresa Underberg und so, wa?
20:15 auf jeden Fall irgendwie so, ja, so eine Sat.1 Body-Switch-Komödie war das.
Ja, stimmt, Body-Switch, also das dann die eine.
Sagen, oder ist das?
Ich glaub, YOLO, Diggi.
Ja,
es
Mann,
kommt noch
weg.
Dicker, hieß das Ding.
Ja.
Es kommt noch dicker, hieß es. Also tatsächlich auch genauso, ich will jetzt nicht scheiße sagen, aber genauso wie es sich anhört halt, ja.
Ich frage mich, ob sozusagen das, wenn man das heute guckt, ob es so eine so bad it's good Geschichte ist, ob das so schlecht ist, dass es wiederum lustig ist. So. Weil wenn man sich so das anguckt oder wie wir uns so unterhalten, wie das damals war, ist es schon echt crazy teilweise, dass sowas
also
gemacht
das war
wurde.
Das war auch tatsächlich ein crazy Dreh. Und da haben wir uns kennengelernt, es gab zwei große Drehblöcke von jemals, ich glaube, 3 bis 4 Monaten und ich war im ersten Drehblock, zweiter Regieassistent und dann kam Yves, also dann wurde das Kamera- und Regie-Department gewechselt auf den zweiten Drehblock Und dann kam Yves rein, der mich dann quasi von meinem zweiten Regieassistenten-Thron gezwängt hat. Und dann habe ich den letzten Drehblock Video Operator gemacht. War aber überhaupt nicht schlimm, weil Yves kam an. Ich kam und ich so, ja, hi, ich bin Marian. Ja, hi, ich bin Yves. Direkt mal so Hörner ausgefahren, so nach dem Motto. Und wo kommst du her? So Berlin geboren und aufgewachsen. Ich so, ja, ja, ich auch. Und dann war irgendwie, und dann war irgendwie schon das Eis gebrochen zwischen uns so. Und dann haben wir halt die ganzen 3-4 Monate in Wien halt übertrieben hart gechillt nach Drehschluss zusammen. Und das war so der Anfang unserer Freundschaft so. Und so weit geführt, dass wir uns auch gegenseitig halt auch begleitet haben, mehr oder weniger. Ich bei meiner Karriere beim Film, Yves genauso auf seiner Seite. Bis hin, dass wir jetzt hier sitzen und dein Hörbuch besprechen, welches bei Audible, wie gesagt, erschienen ist. Und das ist ja mal ein mega Achievement, also wirklich herzlichen Glückwunsch. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, Yves, damit unsere Zuhörer auch wissen, also die dich noch nicht kennen, mit wem sie es zu tun haben. Erzähl uns doch mal so ein bisschen so über dein Werdegang und deine wichtigsten Stationen in deiner Karriere.
Alles klar, okay. Sehr gerne. Also ich sage erstmal, das Hörbuch heißt Loch Dorcher. Das, ich weiß gar nicht, haben wir das jetzt schon gesagt? Ich sage es auf jeden Fall nochmal. Mhm. Genau, Loch Dorcher gibt es auf Audible zu hören. Und ja, du hast es ja eigentlich schon so ganz gut zusammengefasst. Also ich bin in Berlin geboren, zweisprachig aufgewachsen, englischer Vater, deutsche Mutter. Und ja, ähnlich wie ihr, glaube ich, so relativ früh so eine krasse Liebe für Film einfach entwickelt und wusste irgendwie relativ früh, dass ich das auch machen will und dann über lange Umwege, also ich habe, wie gesagt, viel als Praktikant an Filmproduktion gearbeitet. Der erste Job, den ich hatte, der war auch gleich relativ krass, das war so ein deutscher Zweiter Weltkriegsfilm, wo ich wirklich so, ich glaube, ein halbes Jahr lang mit der Crew irgendwie so rumgereist bin und die ganze Zeit so krasse Schlachten und Actionsequenzen so gedreht haben. Das war so ziemlich das Krasseste, was ich gemacht habe. Danach ging es so ein bisschen bergab, sag ich mal. Dann kam die Serie mit Marian. und dann irgendwann habe ich in Berlin an der Filmschule, an der DFFB, die der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, dafür steht das DFFB, Drehbuch studiert. Und
das wäre so eine Sprühergang, dachte ich ehrlich gesagt.
DFFB gibt es vielleicht auch, weiß ich gar nicht.
ja.
Genau, dann habe ich mich im Studium aber auch so ein bisschen in die Regie-Ecke so quasi reingeschoben und auch so ein paar Kurzfilme gemacht, bei denen mir Marian auch immer geholfen hat als AD. Und dann, aber nach dem Studium habe ich dann angefangen, als Drehbuchautor zu arbeiten, habe auch so ein paar Serien mitentwickelt und geschrieben und jetzt zum ersten Mal dieses Hörbuch, was eigentlich ein Roman ist, der jetzt als so eingelesen wird und als Hörbuch rausgekommen ist.
Ja, mega gut. Also es handelt sich um eine Frau namens Zoe, die quasi nach Schottland reist, um ihren Familienwurzeln, sage ich mal, auf die Spur zu kommen. Unter anderem auch, was mit ihrer Mutter passiert ist, was mit ihrem Vater passiert ist.
Genau.
Um das alles aufzudecken. Ja, mega, mega gut. Ja, also coole Laufbahn auf jeden Fall. Also wenn ich mal ein paar Highlights aus deiner Karriere hier mal mit aufzählen kann, ist es für mich auf jeden Fall der König von Palma, RTL Plus Serie. Habe ich sehr gefeiert. Nicht jetzt nur, weil du dahinter gesteckt hast, sondern auch, als du mir erzählt hast, wie quasi die Recherche dazu stattgefunden hat, dass ihr da wirklich nach Mallorca gefahren seid und versucht habt, euch mit der Bierkönig-Familie irgendwie zu connecten, worauf das ja alles so basiert. Und dann halt im Endeffekt auch darauf gekommen seid, dass es dann doch besser ist, rein fiktiv jetzt in die Story reinzugehen. Bis rüber zu Helgoland für Sky vom deutschen Hollywood-Regisseur Robert Schwentke inszeniert, die Regie geführt, also schon ziemlich beeindruckende Station, die du da in deiner noch jungen Karriere zurückgelegt hast, bis jetzt eben. Das ist ziemlich cool, das waren so meine persönlichen Highlights. Und da ich gerade dabei war, dass, also beziehungsweise auch kurz von König von Palma geredet habe, als ihr euch dann dazu entschieden habt, so Recherche hat stattgefunden, ihr habt euch dann dazu entschieden, okay, aus Respekt jetzt vor der Family und sowas, ne, dass ihr quasi jetzt das Ganze fiktiv auszieht, anstatt da irgendwie so ein Biopic draus zu machen. Was war denn für dich so der erste Funke für Loch Dorcher? War es eher auch so eine Geschichte? War es ein Gefühl? War es ein Ort? Und hat es auch irgendwas damit zu tun gehabt, wo dein Interesse für den Horrorfilm geweckt wurde?
Das sind ja quasi zwei Sachen, die ich erzählen kann. Also einmal, das war ungefähr zur Zeit, wo ich angefangen habe, mich stärker, also als Macher auch für Horror zu interessieren. Und zwar an der Filmschule, das ist echt lange her. Das war in einem Seminar und da sollten wir uns, also da kam so eine Regiedozentin aus Amerika, aus L.A. zu uns und war irgendwie so ein paar Wochen da und hat mit uns ein Seminar gemacht und wir sollten dann in diesem Seminar uns einen Kurzfilm ausdenken und schreiben und den dann auch realisieren im Studium, also drehen. So, mhm. Und wir mussten uns am ersten Tag im Raum sozusagen die Geschichte überlegen. Mhm. Das heißt, wir hatten keine Zeit, uns irgendwie da jetzt großartig nach Hause zu gehen und irgendwas irgendwie zu recherchieren oder so. Und wir sollten auch keine Ideen machen, die wir schon hatten. Und das, da musste man sich halt was überlegen. Und die Dozentin hatte uns so Inspirationsquellen mitgebracht. Also irgendwelche Zeitungsartikel random oder irgendwelche Zeitungen, die wir dann lesen sollten, wo wir es drin finden sollten und so. Und da hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, wie, in welchem Zusammenhang das war, aber da hatte sie irgendwie ein Foto dabei von so einem leeren Holzruderboot auf einem See. Mhm. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Und das, ich weiß, sie hat einfach irgendwie mit mir mich angesprochen. Ich habe da irgendwie was drin gesehen, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber irgendwie habe ich dann so gesehen, dass da in diesem Boot halt so ein Junge hockt. So, okay. Und der alleine auf diesem See irgendwie in diesem Boot schwimmt. Und das war so der erste Funke, der die Geschichte irgendwie zum Leben erweckt hat. Und dann wurde daraus halt eine Geistergeschichte. Also der Junge, der in diesem Boot sitzt, wurde dann nicht nur ein Junge, sondern ein Geist. Und dann dachte ich mir, warum ist der ein Geist? Was ist mit dem passiert? Der muss da gestorben sein. Was ist die Geschichte so dahinter? Mhm. Und dann ging es immer so weiter. Und dann habe ich erstmal einen Kurzfilm geschrieben, wo es wirklich nur darum geht, dass diese Frau, also Zoe, die gab es sozusagen immer, die war immer die Hauptfigur. Und dann gibt es, ihr habt es ja schon ein bisschen gehört, noch eine alte Frau, bei der sie wohnt, die heißt Adara. Mhm. Das war so ein 15-Minuten-Kurzfilm, der nur in diesem Haus spielt. So, und dann war der aber viel zu aufwendig, um den jetzt einfach mal so schnell
Hast du versucht, den im Rahmen deiner DFFB-Ausbildung zu drehen auch? War das die Zeit, ja, wo du das geschrieben hattest? Ja.
Genau, das war ja die Challenge, glaube ich, ne? Das war ja das, glaube ich, ne? Für den einen Tag eingeschlossen sein, ne? Genau. Und dann quasi mit den, also wie ich es verstanden habe, mit den Items als Inspiration und jeder hat die gleiche Voraussetzung und bringt dann sozusagen das in Real Life umsetzen dann halt, ne? Wie lange habt ihr da Zeit gehabt?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist so lange her, Alter, das ist irgendwie 10 Jahre her oder sowas. Aber der Film hätte dann irgendwie im Laufe des Jahres, glaube ich, irgendwie gedreht werden sollen. Hm. Und es war aber relativ schnell klar, dass es nicht möglich sein wird für das Geld, was uns da zur Verfügung stand und die Möglichkeiten, weil das hat er in Schottland gespielt und irgendwie, ich weiß nicht, war einfach ein bisschen zu ambitioniert und dann habe ich das erstmal weggeschoben und habe mir was anderes ausgedacht. So einen anderen Film gemacht. Und ich glaube, dann kam dieser Film, den wir dann zusammen gedreht haben, Marin, wo du auch mir geholfen hast, der in so einer Psychiatrie spielt.
Ballerballer, meinst du? Ballerballer,
falls du dich erinnerst, genau.
Ja, sehr gut sogar.
Das war so eine Psychiatrie-Comedy, so ein bisschen wie Einer flog übers Kuckucksnest.
Ja. Ist übrigens auch so eine Sache, sorry, wenn ich da so reingrätsche, aber ja, das für alle, die jetzt wirklich mal auch vorhaben, irgendwann in Zukunft mal einen Film zu drehen, sich halt auch zu überlegen, wo soll das spielen, denn du musst ja immer mit bedenken, dass das zu deinem Budget passt und dass du es auch realisieren kannst, wa?
Klar, das ist immer ausgedacht, ist sich alles sozusagen sehr schnell,
aber ja, genau.
Ist halt nochmal eine ganz andere Sache.
Was ich auch mega spannend finde an der Stelle ist, das ist ja auch ein wiederkehrendes Phänomen oder reoccurring situation. Es gibt ja auch prominente Beispiele, wie zum Beispiel ein Robert Eggers, der Nosferatu schon geschrieben hatte, bevor überhaupt The Witch rausgekommen ist und schon immer davon geträumt hat, dieses umzusetzen, ist aber zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich war und das sich dann über 10, 15 Jahre aufgeschoben hat, bis er dann endlich seine Filme wie Witch und Lighthouse und Northman gedreht hat, bis dann irgendwann, ich glaube, Chris Columbus war der ausführende Produzent an der Stelle, gesagt hat, okay, jetzt können wir uns mal deinem, sag ich mal, erstem Ursprungswerk widmen, und zwar Nosferatu, um das umzusetzen. Das erinnert mich sehr daran, dass das dann so lange auf der, dass es dann so lange auf der langen Bank lag, bis du dann die Möglichkeit hattest, das dann für Audible umzusetzen. Und was natürlich auch geil ist bei so einem Hörbuch, du brauchst natürlich nicht diese ganzen Vor-Ort-Locations und Logistik und Organisation. Du schreibst es einfach, es wird eingelesen und du kannst dann eigentlich schreiben, was du möchtest, ohne Grenzen. Oder wurdest du da irgendwo schon in deiner Fantasie limitiert?
Nee, gar nicht. Also um jetzt die Reise von dem von der Geschichte nochmal abzuschließen, diese Idee hat mich einfach dann nicht mehr losgelassen. Ne? Also ich habe dann auch nach dem Studium versucht, ich habe Exposé dann für einen Film geschrieben, bin dann auch in England, in London irgendwie rumgegangen, habe den überall gepitcht, und der ist tatsächlich da auf relativ viel Interesse gestoßen. Aber es ist trotzdem einfach natürlich krass schwierig als Newcomer, der da noch nichts irgendwie so auf dem Zettel hat, da irgendwie jetzt auch in England einfach mal so einen Film umzusetzen. Und es ging dann einfach nie so richtig weiter. Und in Deutschland, das Interessante war, in Deutschland ist das überhaupt nicht angekommen. Da hat sich niemand für interessiert. Und in England waren aber, habe ich so gemerkt, okay, da ist irgendwie schon ein Interesse da. Und es hat mir so gezeigt, die Idee, da ist vielleicht schon ein bisschen was dran.
Du hättest vielleicht noch so eine Rom-Com draus machen müssen mehr.
Ja, genau.
Dann hätte es vielleicht gefunkt.
Genau, eine Rom-Com und ohne Geist.
Ja, ganz genau. Kann man den Geist rausnehmen? Das wäre irgendwie schön, ja? Einfach nur irgendwie an der schottischen Küste irgendwie.
Der Geist wäre dann Til Schweiger gewesen, der dann verkatert am nächsten Tag nach einer wilden Party noch aufwacht und sich neben der Spur fühlt und zufällig seine Liebe des Lebens kennengelernt hat.
Ja, das ist geil. Der hätte auch gar nicht sich verändern müssen. Der hätte einfach nur sich spielen müssen, glaube ich, oder?
Genau. Und dann, auch jetzt, weil du den Vergleich zu Robert Eggers gezogen hast, und ich habe jetzt dann durch den Kontakt zu Audible dann quasi, ist das zustande gekommen, und ich habe dann, als ich das jetzt geschrieben habe, wirklich gemerkt, ich wäre damals wahrscheinlich auch gar nicht reif genug gewesen, um diese Geschichte so zu erzählen, wie ich sie jetzt erzählt habe. So. Und dann ist auch irgendwie habe ich gemerkt, dass dieses Medium Buch oder Hörbuch für die Geschichte total geeignet ist, weil ich so krass in den Kopf der Hauptfigur reingehen kann und überhaupt in die Figuren so und das so subjektiv erzählen kann, dass man wirklich auch immer mit Wahrnehmungen spielen kann und auch in so paranoide, schizophrene Gedankengänge und sowas, was im Film oder in der Serie einfach viel, viel schwieriger ist umzusetzen oder teilweise auch nicht so geht.
Weißt du, was ich interessant finde? Also ich habe das ja bis zum 19. Kapitel mir habe ich bis zum 19. Kapitel ja jetzt auch schon durch. Ich weiß halt noch nicht die finale Wendung und das Ende, aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, das fühlt sich auch wirklich wie so ein Film an, so in meinem Kopf. So. Ich konnte das von der Atmosphäre, konnte ich das echt geil auffangen. So. Und ich habe das so richtig, die Bildsprache so verstanden. Das hat so richtig einen Film in meinem Kopf erzeugt. Also ich könnte mir das richtig als Film vorstellen halt auch.
Krass, es freut mich voll zu hören. Du bist auch tatsächlich nicht der Einzige, der das sagt. Also es haben viele irgendwie gesagt. Und ich glaube, also auch die Schauspielerin Eileen Tessel, die das eingelesen hat, die meinte so, sie hätte irgendwie eine Seite gelesen und hat sofort den Film irgendwie vor Augen gehabt und deswegen wollte sie da wohl das unbedingt machen. Und ich glaube, es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich halt eher vom Film komme. So.
Das hat meinte ich auch damit, dass man das so ein bisschen, finde ich, so spürt, dass du da die Idee, weil jetzt, wo du es gerade nochmal so erklärst, macht es voll Sinn. Du hattest im Grunde genommen ja auch einen Film vor Augen. Und den hört man dann halt auch in dem Hörbuch halt raus, ne?
Ja, geil.
Ich habe ja sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt mal angefangen habe, Podcasts zu hören. Ich habe in meinem ersten Podcast vielleicht vor 2 Jahren, glaube ich, gehört und daraus resultierend habe ich dann Serkan angerufen und ihm gesagt, ey Bro, hast du eigentlich mal Bock, einen Podcast zu machen? Ne? Und mit Hörbüchern habe ich mich auch extrem lange schwer getan. Und das erste Hörbuch, was ich tatsächlich gehört habe, ist dein Hörbuch. Ja, natürlich auch, da, weil du ein Bro von mir bist, ne? Ganz klar, höre ich mir das natürlich an. Und ich muss auch echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Hörbuch so packen kann. Also ich hatte am Anfang Schwierigkeiten reinzukommen, so die ersten 20, 30 Minuten, aber weil ich es auch einfach nicht gewöhnt bin, ein Hörbuch zu hören, mich darauf so einzulassen. Ne? Aber was mir auf jeden Fall auch sehr geholfen hat, ist, dass das Sounddesign und die Musik drumherum und die Art und Weise, wie dort die Atmosphären beschrieben werden und die Szenen beschrieben werden, das hat mir schon extrem gut gefallen und dann habe ich mich drauf eingelassen und bin jetzt bei Kapitel, ich glaube, 10 oder 11. Deswegen müssen unsere Zuhörer heute auch keine Sorge davor haben, dass es hier eine Spoiler-Folge wird, weil Serkan und ich kennen das Ende noch nicht. Aber ich war echt beeindruckt, wie krass mich so ein Hörbuch einwickeln kann. Und ja, bin mega gespannt, das weiterzuhören und bin auch mega gespannt, was noch da draußen für Hörbücher es bei Audible zu hören gibt. Ja,
ja, krass. Also erstmal danke, das ist ja wirklich ein krasses Kompliment. Und da bist du ja schon auch ganz schön weit so. Ungefähr die Hälfte oder so, glaube ich dann, ne?
Ich glaube 34 Kapitel oder 31 Kapitel oder so war das, glaube ich, hast du da, ja. Ja,
ja, kann, ich weiß nicht mehr so genau. Aber ja, freut mich total. Und das ging mir auch so. Also ich bin erst über jetzt mein Hörbuch sozusagen zum Hörbuch hören gekommen. Also davor, ich habe immer viel gelesen, aber das fand das irgendwie mal so ein bisschen komisch, den Gedanken, ein Buch sich vorlesen zu lassen quasi, aber inzwischen feiere ich das auch voll, also ich höre richtig viel, immer so, wenn ich beim Sport bin oder unterwegs bin oder man kann das auch im Auto hören, so, das
Ja, das habe ich auch gedacht, gerade so, wenn du so einen Arbeitsweg oder so hast, wa? Also hin oder auch danach, nach der Arbeit kannst du dich schon freuen, oh, gleich in mein Safe Space, in mein Auto, Loch Dorcher anmachen und die letzten Kapitel noch snacken, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, voll. Man muss nur aufpassen beim Autofahren, dass man, ich glaube vor allem am Ende, wenn es dann so wirklich anfängt richtig spannend zu werden, sodass man nicht zu sehr abgelenkt wird vom Straßenverkehr.
Aber es gibt keine Jumpscares, wa?
Auch ein interessanter Punkt, den ich beim Schreiben so ein bisschen erstmal checken musste, ist, du hast halt in dem Buch keine Jumpscares. Also das geht einfach, das geht gar nicht.
Nee, das war jetzt auch mit einem Augenzwinker gemeint.
Ja, nee, aber das ist, ich weiß, also, aber, also, habe ich auch zuerst so gedacht, aber es ist tatsächlich eine Herausforderung bei einem Schreiben von einem Horrorbuch, sage ich mal, so eine Schreckmomente oder so einzubauen, weil du hast ja einfach nicht diesen Effekt, dass plötzlich etwas so auf dich zukommt oder so, sondern das ist, du kannst es nur über die Atmosphäre und das Gefühl der Figur sozusagen herstellen.
Na, so eine Tension aufbauen, so ein bisschen mit der Musik, da geht's vielleicht auch nochmal. Aber ich finde, es gab so ein, zwei Stellen, wo ich gemerkt habe, da wäre jetzt ein Jumpscare ganz cool gewesen oder so. Es wäre jetzt angebracht, du hast so, die Tension ist so gestiegen so, aber ich konnte es mir trotzdem, weil man ja Filme gut kennt, wie das funktioniert, konnte ich mir genau vorstellen, also so viel kann ich ja sagen, es geht ja eben um Geister, wie so ein Geist dann da plötzlich erscheint, mitten im Raum, ja, und dann eben den Schockmoment auslöst, obwohl kein Stab oder irgend so ein Soundeffekt war, aber ich konnte es mir halt so schon gut vorstellen.
Ja, cool, freut mich. Aber wenn man das jetzt sozusagen verfilmen würde, dann würde ich das auch, glaube ich, ein bisschen mehr noch in diese Horrorrichtung pushen und da, also das ist natürlich ein Element, was der Film sozusagen dem Buch über hat, was man da nutzen kann, was man im Buch weniger hat. So.
Ja.
Ganz cool. Ich glaube auch, dass wir haben ja alle so ein krass filmisches Denken. Ja? Also wir sind ja diese Art von Leute, die sehen irgendeine Szene auf der Straße oder beim Spaziergang oder gucken irgendwo hin und wir sehen sofort irgendwie so eine Filmszene. Und ich glaube, dieses geistreiche Vorstellungsvermögen hilft uns auch extrem dabei, auch das Hörbuch von dir, Eve, so zu sehen oder so zu interpretieren in Szenen quasi. Und darüber hinaus denke ich natürlich auch an, ich kann mir nur denken, was für filmische Einflüsse du dort gehabt hast beim Verfassen dieses Hörbuchs, die dich dann über die Jahre hinweg begleitet haben. Du hast ja gesagt, du hast ja dann ja auch relativ spät, glaube ich, angefangen, so Horrorfilme zu gucken oder dich für Horrorfilme zu interessieren, korrekt?
Ja, das stimmt. Also deutlich später als ihr auf jeden Fall.
Wie war das bei dir? Kannst du dich noch an so den ersten Horrorfilm erinnern, der dich richtig so geflasht hat?
Das ist echt, ich finde es ganz witzig, ich fand das mega interessant bei euch auch zu hören. Ich liebe das sowieso immer, wenn Leute erzählen, wie sie so ihre Liebe für Filme oder generell für Dinge irgendwie so entdeckt haben. Und bei euch war das ja so beides so richtig in der Kindheit. So, ne? Mhm. Und bei mir war das so, also ich war schon immer als Kind auch richtig krasser Filmfanatiker, sage ich mal. Aber Horror hat mich irgendwie, ich hatte einfach irgendwie keine Berührungspunkte so richtig damit, obwohl ich auch dauernd in so einer englischsprachigen Videothek da in Schöneberg irgendwie rumgehangen habe und so. Aber irgendwie ist so rein Zufall wahrscheinlich, dass ich einfach nicht so richtig so diesen Moment hatte, wo ich irgendwie einen Horrorfilm in der Hand habe und der mich dann so gefesselt hat, kam einfach nicht dazu. Und dann so im Teenager-Alter hatte ich irgendwie das Genre eher so ein bisschen abgestempelt, weil das, also da haben halt alle irgendwie so Filme geguckt, die ich jetzt nicht so gefeiert habe, ich kann mich an einen erinnern, der ist richtig schlecht, der heißt Der Fluch von Darkness Falls.
Oh,
den habe ich mir neulich sogar nochmal angeguckt. Kennt ihr den?
Ja. Im Kino gesehen damals und für wirklich sehr schlecht empfunden.
Ja, krass. Das war wirklich so mein Horrorfilm, den ich damals geguckt habe, wo viele irgendwie gesagt haben, der ist voll krass und geil und so. Und dann fand ich den so scheiße. Und dann hatte ich da einfach so das Genre so abgestempelt, dachte so, okay, ist halt einfach nicht mein Ding. So, alle feiern das, aber ich kann damit nichts anfangen.
Okay, krass.
Und dann habe ich wirklich erst so in meinen 20ern irgendwie, ich glaube, durchs Filmstudium auch so gecheckt, wie krass das Horrorgenre eigentlich sein kann. Und dann war, glaube ich, der erste Film, ein Film, den ich davor noch gesehen habe, wo ich zum ersten Mal so richtig gefesselt war, war Silent Hill.
Oh,
Silent Hill-Verfilmung. Und ich kannte das Spiel gar nicht. Ich wusste, dass es das Spiel gibt, aber ich habe das nie gespielt.
Also ich muss tatsächlich an der Stelle muss ich tatsächlich mal sagen, Silent Hill, die Verfilmung, ist tatsächlich eines der besten Videospielverfilmungen, die es überhaupt gibt. Nur mal jetzt kurz dazu Statement, weil ich habe das Spiel auf der PS1 und PS2 mehrere Male durchgespielt, feiere auch die Silent Hill, das Remake vom zweiten Teil und F sehr. Und Silent Hill, der Film, absoluter Traum, ja.
Und ein geiler Score.
Und geile Schauspieler, alles geil.
Geile Schauspieler, richtig krasse Atmosphäre, da auch irgendwie dieses Mystische mit dem Nebel und so. Ich glaube, das hat mich vielleicht auch da schon so ein bisschen geprägt.
Ja.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Horrorfilm, so, es ist halt wirklich interessant. Viele Leute haben so eine ähnliche Beziehung halt zum Horrorfilm. Und viele verbinden halt immer nur die klassischen popkulturellen Figuren wie It, ja, jetzt letztlich extrem viel, jetzt auch mit Welcome to Derry wieder. Und stempeln es halt eben als so einen kleinen Spuk-Horrorspaß, wo man mit seiner neuen Freundin mal ins Kino geht, dass sie sich an dich anschmiegt und so. Aber was eben Horrorfilm eben besonders macht, finde ich, ist, es lässt einen so viel Raum für Kreativität. Du kannst halt einen richtigen Traum zum Leben erwecken, ja, oder einen Albtraum, aber du musst dich nicht so krass an der Realität halten, ne? Also wer bei Horrorfilmen auch mal den Maßstab nimmt, kann ich mir nicht vorstellen, das ist nicht echt. Ja, also das ist halt eben fiktiv und es gibt einem Regisseur ja eigentlich voll viel Möglichkeiten, sich total zu entfalten. Ja, viele haben ja mit Horror angefangen, viele Regisseure, die auch später eine große Karriere gemacht haben, ne?
Absolut. Also
vor allem ist es halt auch ein sehr intelligentes Genre, ne? Weil es ist extrem vielfältig und ich glaube, es gibt kein anderes Genre, vielleicht die Komödie, die sich mit so vielen anderen Genres so kombinieren lässt, ne? Aber zurück zu deiner Geschichte, Yves. Erzähl doch mal weiter. Du hast dann Silent Hill gesehen, Darkness Falls für schlecht empfunden. Wie ging es dann weiter bei dir?
Also Silent Hill habe ich so zufällig im Fernsehen nachts, ich glaube, das war sogar in Wien, aber nicht zu unserer Zeit, sondern ein bisschen davor. Ich habe da kurz mal in Wien Filmwissenschaften studiert, weil in Wien gab es keinen NC und keine Studiengebühren so. Deswegen habe ich das einfach
deswegen
mal so.
gehen viele dorthin, ne? Das habe ich auch schon öfter gehört.
Ja, genau. Und habe ich das dann zufällig nachts im Fernsehen irgendwie gesehen und bin so drauf hängen geblieben und dachte so, boah, krass, das ist ja, also hat mich einfach so richtig gefesselt und einfach so auch so Gänsehaut gemacht und hat mich auch echt ein bisschen gegruselt und so. Und das war irgendwie ein krasses Filmerlebnis, aber es hat mich, also ich war dann trotzdem noch nicht so richtig ein Horrorfan, sage ich mal. Das kam dann erst, als ich dann wirklich später im Filmstudium nochmal The Shining gesehen habe und dachte so, boah, was ist das für ein krasser Film und was kann man alles mit Horror erzählen und wie filmisch und visuell ist es und wie kraftvoll und so. Und dann habe ich erst angefangen, so richtig so, so nachzuforschen und mir so andere Filme rauszusuchen und die anzugucken und so. Und dann, da habe ich mich dann verliebt quasi.
Wenn du jetzt Loch Dorscher labeln würdest, ich weiß, es ist immer so doof, so in Schubladen zu denken, aber was haben wir hier für, was bekommt man? Ist es so Folklore-Horror? Ist es nur Mystery? Also klar, Mystery-Thriller stand so da als Label so, also als Kategorie. Aber siehst du das auch so oder wie?
Ja, also ich würde sagen, die Genregrenzen verlaufen da ja so ein bisschen fließend. Also es ist auf jeden Fall ein Thriller von der Struktur her oder ein psychologischer Thriller, sage ich mal, weil es sehr, sehr stark in den Köpfen stattfindet. Und es ist auch Mystery. Also Mystery ist ja sowieso immer eigentlich so ein, also wird oft benutzt, um nicht Horror sagen zu müssen, zumindest in Deutschland. So, weil Horror, also auch in der Literatur, gibt's fast gar nicht so richtig. Also selbst Stephen King Bücher werden als Thriller oder Mystery Thriller oder irgendwie sowas gelabelt.
Spannender Punkt, ja.
Mhm. Deswegen, also für mich ist es auf jeden Fall, ist es Mystery Horror und ich würde sagen, da seid ihr jetzt noch nicht. Am Ende ist es schon einfach Horror, so.
Weil du gerade gesagt hast, ich fand auch, das war so ein ziemlich psychologischer Horror, weil alles viel in den Köpfen abspielt und am Ende auch in den Köpfen der Zuhörer, weil du das halt dich reinversetzen kannst. Ich finde auch vom Pacing her und wie die Charaktere aufgebaut wurden, das hat alles voll Sinn gemacht und hat sich voll so natürlich angefühlt und du hast wirklich die Entwicklung in dieser kurzen Zeit miterlebt. Was war denn so deine Inspiration? Welche Filme, so gerade so aus dem so Psychological Horror?
Also das war, muss ich zugeben, gar nicht so eine krass bewusste Entscheidung am Anfang. Also das hatte ich nicht so jetzt direkt geplant. Also so ein bisschen natürlich, dass es irgendwie psychologischer Horror und Geister und Wahrnehmung, Halluzinationen oder nicht oder was auch immer so stattfindet. Aber wie sehr ich sozusagen in die Köpfe der Figuren reingehe, das hatte ich nicht so richtig geplant. Das kam tatsächlich einfach so beim Schreiben. Aber wenn ich jetzt versuche, im Nachhinein das so zu verbinden mit Inspirationsquellen oder Dingen, die ich so gesehen habe, dann würde ich auf jeden Fall auch The Shining und The Witch sagen. Auch ein Buch, was ich gelesen habe, The Haunting of Hill House, da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen von, habe ich noch keine einzige von gesehen. Ich weiß nicht, ob die gut sind oder nicht.
Oh ja, von Mike Flanagan, ne? Der, ich finde, was er alles adaptiert hat an Büchern, der macht wirklich einen guten Job. Er hat ja auch diesen Slasher, diesen Unique Slasher mit der Taubstummen, dieses Hush oder Still heißt er auf Deutsch gemacht. Der ist gut. Also ich fand die Serie ganz cool, ja.
Ah, cool. Ja, ja. Den muss ich mir echt noch angucken, weil das Buch ist, das fand ich echt krass. Das hat mich wirklich übertrieben beeindruckt. Das ist gar kein dickes Buch, das ist relativ schnell gelesen, aber.
Ist aber nicht von ihm, nicht? Von Mike Flanagan. Der hat es nur adaptiert, ne? Von wem war das Buch? Weißt du das?
Ja, das ist eine Frau, die heißt, eine Autorin, die heißt Shirley Jackson. Die hat das irgendwie so in den 40ern oder 50ern oder sowas geschrieben in Amerika.
Ja, echt spooky auf jeden Fall.
Und genau, also da, und bei The Witch ist das auch so, dass es so, du. Natürlich ist der Film nicht im Kopf dieser Figur, aber irgendwie hast du das Gefühl, dass du schon irgendwie in ihrem Kopf drin bist. So. Und so dieses immer weiter in den Wahnsinn abgleiten und so den Bezug zur Realität verlieren und sich selbst verlieren, so irgendwie. Das finde ich in dem Film auch total krass. Und das hat mich, also abgesehen von dem Setting, was bei The Witch auch eine große Inspiration natürlich war und diese Stimmung und das Gefühl an sich, aber eben auch dieser psychologische Teil oder auch die Figur so, hat eine krasse Inspiration. Ich würde sogar sagen, das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Shining.
Welcher?
The Witch meine ich.
Sorry. The Witch, ja, ja. Aber beide haben also das gemeinsam, und das habe ich auch so ein bisschen jetzt in dem Hörbuch so gehört, diese Isolation, ne, hast du ja bei Shining auch und auch ja. bei The Witch im Grunde genommen, die ja verbannt wurden aus dem Dorf und dann für sich isoliert leben, so diese Isolation und von der Zivilisation so abgeschnitten zu sein. Das ist ja auch so nochmal so ein ganz eigener Spooky-Faktor, sage ich mal, dass man nicht mehr so wie so einer Parallelwelt quasi plötzlich lebt und nicht mehr in der Gesellschaft mit den Menschen so irgendwie, weißt du?
Nicht nur das Abgeschnittene, sondern auch das von der Gesellschaft ausgestoßen sein.
Ja, so, genau.
Also das ist eigentlich ein Thema, was sich durch das ganze Buch durchzieht bei allen Figuren. So, die sind alle irgendwie von der Gesellschaft ausgestoßen.
Stimmt, und jeder hat so seine Geschichte, ja.
Voll, und vor allem bei The Witch auch spannend erzählt, dass die eigentlich ja in absoluter Freiheit leben, nicht wahr? Die haben ja ihr eigenes Land, sind da in der freien Wildnis, aber trotzdem extrem isoliert durch die äußeren Umstände, ne? Mit diesem bedrückenden Wald, von dem sie umgeben ist, wo irgendeine versteckte, dunkle Macht herrscht, ja, die einen Einfluss auf sie hat. Das ist natürlich dann auch schon nochmal extra spooky, was ich hier auch auf jeden Fall auch in Loch Dorcher wiedererkannt habe. Gab es denn so Momente beim Schreiben, also wie lange hast du eigentlich gebraucht für das Hörbuch, jetzt alles zu schreiben? Wie viele Seiten waren es? Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ja, also gebraucht für die Geschichte habe ich 10 Jahre. Aber für das, dadurch, dass ich die so lange schon im Kopf hatte, die Geschichte, und dann doch eine relativ genaue Vorstellung davon hatte, konnte ich das ziemlich schnell schreiben. Also ich habe das irgendwie, nachdem klar war, dass ich schreiben würde, also ich habe das erste Kapitel, weil ich noch nie ein Buch vorher geschrieben hatte, und ich habe eine richtig gute Lektorin an die Seite bekommen von Audible, Jana Ronte heißt die, die hat mir krass geholfen, und am Anfang, das erste Kapitel, habe ich so ein paar Anläufe gebraucht. Ich glaube, ich habe das 4 oder 5 Mal komplett wieder neu geschrieben, immer wieder, weil ich einfach noch nicht so richtig im Flow und in der Sprache war und auch das ein bisschen eher so wie ein Exposé geschrieben habe, als jetzt wie ein Roman. Aber dann irgendwann hatte ich so den Dreh raus, und als das dann irgendwie dann so klar war, habe ich den Rest, glaube ich, in so 2,5 Monaten einfach runtergeschrieben. Und das waren, ich glaube, so 90.000 Wörter. So. Also man zählt immer die Wörter eher als die Seiten, weil das könnte besser berechnen, wie lange sozusagen, also läuft ungefähr auf 10 Stunden Audiomaterial hinaus. Pi mal Daumen natürlich nur, aber so ungefähr, ja, 90.000 Wörter waren es, glaube ich, und also das ist so eine normale Thriller-Länge, also das sind irgendwie so 350 Seiten oder sowas, je nachdem, wie es halt formatiert ist.
Das ist ja noch eine Kurzgeschichte in Anführungsstrichen, wenn ich mal sehe, was für andere Hörbücher da draußen sind, zum Beispiel von Stephen King, die vielleicht auch mal 20 Stunden gehen.
Ja, puh, es gibt 60 sogar Stunden, und es ist krass, also ich weiß es von meiner Frau, also die hört ja gerne Hörbücher, und die hat mir auch gesagt, na, 10 Stunden, oh, ist easy zu hören, ist schön angenehm, so 10 Stunden sind es ja, glaube ich, oder ein bisschen mehr, ja, also bloß 60 Stunden ist schon hart, ne?
Ja, krass, also von Stephen King, The Stand hat, glaube ich, auch irgendwie so 50 Stunden oder sowas, das ist ich noch auf meiner Liste, aber bin ich noch nicht zugekommen.
Wow, 50 Stunden, Alter. Ja, crazy.
Aber ich finde es interessant, was du gerade sagst, dass am Anfang hast du da von dem Team von Audible also auch wirklich so eine Unterstützung gehabt und am Anfang auch ein bisschen mehr, sag ich mal, Meetings, mehr Treffen und später dann weniger, wo klar war, ne, auf was man sich einigt, und oder gab es da ständig irgendwie reguläre Meetings, dauernd immer wieder, dass sie nach Updates fragen, wie der Stand der Dinge ist, oder wie ist das da, wie kann man sich das vorstellen?
Nee, gar nicht, das war voll entspannt. Also ich habe wirklich nur, also ich habe 2 Personen gehabt, mit denen ich da zu tun hatte. Einmal war, das war Luisa, die Producerin, und die quasi mich akquiriert hatte. Und das, mit der hatte ich am Anfang am meisten Kontakt, weil es eher noch darum ging, okay, ich musste so quasi so einen Pitch für die Geschichte schreiben, damit die das, weil das dann, weil das ein internationales Unternehmen, das muss dann durch mehrere Pitch-Meetings gehen und gegreenlightet werden. Und das sozusagen hat ein bisschen gedauert, also oder da hatte man intensiver Kontakt, aber als ich dann irgendwann das Greenlight hatte, dann hatte ich eigentlich erstmal nur noch mit der Lektorin zu tun. Und der habe ich dann einfach immer, also bei dem ersten Kapitel, der das immer geschickt und dann hat sie in dem Dokument sozusagen kommentiert und Sachen angestrichen und sowas und mir das dann zurückgeschickt. Und ich glaube, da haben wir noch auch zwischendurch mal telefoniert so und dann habe ich es neu geschrieben und dann, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich es wirklich in einem Rutsch durchgeschrieben und da hat mir überhaupt niemand über die Schulter geguckt oder sowas und dann nur Jana, die Lektorin, als ich dann fertig war, habe ich es ihr geschickt und dann hat sie sozusagen wieder in dem Dokument gearbeitet und das aber vor allem eher so stilistische Sachen so angemerkt, also die, ich musste das danach jetzt nicht nochmal umschreiben oder so.
Naja, verstehe, also wirklich dir da die Freiheit gelassen, was ja auch echt cool ist. Also mega.
Ja, voll. Also die haben mir echt jegliche kreative Freiheit gelassen. Da gab es gar keine. Das bin ich also so aus dem Film- und Fernsehbereich überhaupt nicht gewohnt. Also das
war wirklich. Ja, ne? Ja, da wird ja sicher, da gibt es ja echt so viel Micromanaging und dann wird, ich weiß nicht, 3-4 Leute und Producer, die sich da noch ihre Finger im Spiel haben und dann überall nochmal was kurzfristig auch umwerfen.
Ja. Ja, voll. Und jeder will sich irgendwie einbringen und dann hast du wirklich unfassbar viele Leute und auch Departments natürlich, die mitreden und du hast dazu auch noch die Umsetzbarkeit und das Budget, was auch kreativ einschränkend ist. Was manchmal auch helfen kann, weil man durch die Einschränkung vielleicht auch mal kreativer wird.
Ja.
Was auch herausfordernd ist, wenn du alles machen kannst, so. Dann musst du nämlich, also dann musst du deine eigenen Leitplanken so ein bisschen finden. Aber ja. Das, also das hat krass Spaß gemacht. Das war wirklich bisher so eigentlich meine schönste berufliche Erfahrung, weil ich zum ersten Mal auch wirklich meine Geschichte erzählen konnte und einfach nur das schreiben, was ich schreiben wollte. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein bisschen krasser, jetzt, wenn es rauskommt, sich das Feedback anzugucken. Also viel, viel aufregender bei den ganzen Serien, die ich so gemacht habe, da weiß ich immer, ich bin ein kleiner Teil von einem riesigen Team und da sind so viele andere Faktoren, die das noch mit prägen und da identifiziere ich mich eigentlich nicht so richtig.
Ne, ist so eine Auftragsarbeit so ein bisschen halt, ne? Du weißt, du musst dem gerecht werden zwar und du gibst auch deine Note mit rein, aber es ist nicht dein Baby. Na?
Ja, genau. Es ist meistens, wirst du als Drehbuchautor dann angeheuert, um halt etwas, was schon Vorfeld irgendwie bestimmt wurde, was gemacht werden soll, sozusagen einfach um das umzusetzen. Natürlich trotzdem kreativ, aber es ist nicht meine Idee oder meine Geschichte und mein Baby, wie du es gerade gesagt hast. Und aber jetzt ist es so, also da kann man sich auch immer so verstecken hinter, ja, die Regie hat verkackt oder keine Ahnung. Aber hier kannst du dich halt nicht verstecken, ne? Also das ist halt, da bin ich absolut verantwortlich.
So, ja, aber auch dann gerne, weil es ja halt dein Ding ist, so dein Baby.
Voll,
ne?
Voll, voll. Und wenn man dann positive Rückmeldungen bekommt und vor allem in den Rezensionen, da sind echt so ein paar dabei, die sind so krass, also die freuen mich einfach so krass zu lesen, weil ich dann so merke, Alter, da haben die Leute einfach krass, die haben gecheckt, was ich wollte, so.
Das ist ein gutes Gefühl. Das ist auf jeden Fall eine geile Bestätigung dann halt, ein gutes Gefühl. Aber es ist auch bestimmt so, dass manchmal dann von Feedback Sachen kommen, wo du sagst, krass, habe ich gar nicht so gesehen, aber wahrscheinlich ist es im Unterton, habe ich das da, weißt du, ich meine, ich hab's geschrieben, also es kommt aus meiner Feder, da ist wohl was dran.
Voll, voll, da gibt es einige Sachen, die Leute so sagen, wo ich dachte, ach krass, habe ich nicht gedacht, aber finde ich voll spannend so. Bei anderen Sachen denke ich mir, also okay, das ist ein bisschen bescheuert so. Aber es ist auch egal, also wenn du das einmal rausgibst, dann gibst du es irgendwie ab, du hast dann keinen Einfluss mehr drauf und dann ist es auch für jeden, der das so für sich irgendwie so hört, ist das nochmal eine eigene Interpretation und jeder nimmt das irgendwie anders wahr.
Weil es ist ja oft so, dass Leute immer sagen, jetzt interpretierst du was rein, was da gar nicht war. Aber wenn du das so siehst, das ist ja individuell, jeder sieht es vielleicht ein bisschen anders. Nicht umsonst reden Leute das tausendste Mal über Halloween, den John Carpenter-Film, und finden noch kleine Details und Metaebenen, die nicht mal Carpenter am Set jemals gedacht hätte.
Ja, ja, total.
Voll.
Total. Jetzt habe ich mal geguckt, du bist jetzt, ich glaube, in den Top 10 der Audible-Charts über, also eine Bewertung von, ich glaube, aktuell 4,1 oder 4,2 mit über 270 Bewertungen, die abgegeben wurden. Wow. Wie fühlt sich das für dich an? Und vor allem, wie gehst du auch mit Negativkommentaren um? So, kriegen die dich, bringen die dich zum Nachdenken, oder siehst du das eher auch als, also, Bad News is Good News?
Ja, also es kommt drauf an. Also was ich jetzt gemerkt habe, seit es rausgekommen ist, es polarisiert ein bisschen. Weil ich glaube, dass deutsche Publikum oder vielleicht das Audible-Publikum ist noch nicht so gewohnt, in so übernatürlichem Bereich sich zu bewegen. Also manche Leute bewerten es dann schlecht, weil es eine Geistergeschichte ist. So. Und dann denke ich mir so, ja, okay. Also das kann, okay, das ist mir dann egal, weil ich meine, das ist ja das, was es ist und das, was es sein soll. Und wenn es jemandem nicht gefällt, dann ist es halt einfach so.
Ja, ja.
Ich denke mir dann nur immer so, ja, warum gibst du da eine schlechte Bewertung ab? So, weil dann hör es halt einfach nicht.
Ja.
Aber
Leute, ganz kurz, ich muss gerade dran denken, diesen schönen WhatsApp-Sticker, den wir uns beide gegenseitig auch immer, Marian und ich, immer hin und her schicken. Ein Stern von 5 Sterne. Sehr gut. Also so manchmal diese Amazon-Bewertung, wo du dann auch so denkst, so, ey krass, du gibst einen Stern und sagst, lief alles gut, super Film, ja, aber der Lieferant hat die Adresse nicht sofort gefunden oder die Klingel. Und du denkst so, was kann ich dafür? Das hat doch nichts mit dem Produkt zu tun, so, weißt du? Das ist schon hart, denn so ein Feedback, was wenn es so runterreißt, aber das muss man dann wirklich unterscheiden und abstreifen dann von sich, wa?
Ja, klar, das ist schon lustig.
Du hast jetzt auch gesagt, dass das Drehbuch bzw. das Hörbuch auch polarisiert und viele Leute einfach auch eine schlechte Bewertung geben, weil es eine Geistergeschichte ist. Und es geht jetzt ja auch immerhin auch um Zoe, die halt traumatisiert ist wegen ihren Eltern und immer sich irgendwie im Stich gefühlt lassen hat und auch ja immer sehr alleine war und für sich und Einzelkämpfermodus und niemand vertrauen konnte von einer Pflegefamilie zur anderen, so nach dem Motto. Ich glaube, dass viele Menschen auch, wenn die so eine Negativkommentare abgeben, die in die Richtung gehen, also die einfach auch nicht irgendwie nachzuvollziehen sind, ne, oder die irgendwie nicht argumentierbar sind, dass es quasi heißt, okay, du hast jetzt wirklich eine Aussage, die macht Sinn, sondern du schreibst jetzt einfach Quatsch, weil dich das irgendwie erfleckt hat. Ich glaube, da ist auch ganz viel dabei, dass Leute sich persönlich auch angesprochen fühlen, ne, um mal ein kleines Beispiel zu nennen. Als ich jetzt in Kroatien war, da habe ich eine Frau kennengelernt, die hat in einem Juwelierladen gelebt und wir haben angefangen zu quatschen und stellt sich heraus, sie ist auch Horrorfilmfan, genauso wie ich. Und das war im Juni zu Midsommar und dann haben wir uns über Horrorfilme ausgetauscht und ich habe ihr halt gesagt so, ey, du musst auf jeden Fall mal von Ari Aster Midsommar gucken. Richtig guter Film, passt perfekt zur Jahreszeit. Und sie so, okay, mache ich. 2 Tage später treffe ich sie mit meiner Frau zusammen und wie hat dir der Film gefallen? Und sie hat den Film einfach mies zerstört. Also sie war wirklich so, ach, es war voll das Studentenprojekt und schlecht produziert, schlechte Schauspieler, hat überhaupt keinen Sinn gemacht, vorhersehbar und da und tralala. Und ich so, okay. Alles gut so, ne? Jeder hat seine Meinung. Bin ich so rausgegangen, hab zu meiner Frau gesagt, so, ey Schatz, hundertprozentig schlummert da ein ganz tiefes Trauma in ihr, was sie diesen Film so hat abklatschen lassen, weil in dem Film geht es ja auch um eine sehr dramatische Geschichte von Verlust, von Angstzuständen, von Alleine sein, von Depressionen bis hin über zu Suizid und so. Und habe ich zu meiner Frau gesagt, 100 pro ist da irgendwas in ihr. Und dann haben wir sie irgendwie ein paar Tage später nochmal getroffen und haben dann auch irgendwie ein bisschen weiter gequatscht. Also man kann sich dann schon ein bisschen und dann stellt sich heraus, dass sie ihren Mann heiraten wollte und der irgendwie ganz tragisch eine Woche vor der Hochzeit gestorben ist, ums Leben gekommen ist. Ich habe jetzt nicht gefragt, wie. Und dann, als wir nach Hause gegangen sind, habe ich zu meiner Frau gesagt, siehst du, Schatz, genau das meinte ich, ja. Die hat irgendein hartes Trauma erlebt und hat sich so krass in diesem Film wiedererkannt mit Somar, dass sie einfach nicht drauf klargekommen ist. Kannst du dir vorstellen, dass du so weit gegangen bist in diesem Hörbuch, dass auch bestimmte Trigger bei den Zuhörern getriggert werden, die dazu veranlassen, auch solche Kommentare zu hinterlassen und dir einfach auch deswegen eine schlechte Bewertung zu geben?
Ja, also krass erstmal die Geschichte so, das ist ja auch,
ja, Mann.
Musste gerade echt schmunzeln, als du gesagt hast, dass sie gesagt hat, was das für ein Studentenprojekt.
Und schlechte Qualität und ja.
So ein richtiger Drecksfilm so. Aber ja, voll, also ich das macht total Sinn, was du erzählst. Das lässt auch, also lässt richtig tief blicken. Also klar, es kommt nicht, ist es, das zeigt auch wieder, wie subjektiv die Wahrnehmung ist, also und es einfach krass darauf ankommt, in was für einer Verfassung man sich befindet, wenn man einen Film guckt oder ein Buch liest oder ein Lied hört oder was auch immer.
Hundertprozentig, ja.
Und ich glaube, also bei manchen der schlechten Bewertungen, sage ich mal, hat man echt das Gefühl, da fühlt sich jemand persönlich angegriffen, aha, und der möchte jetzt oder die möchte jetzt zurückschießen und irgendwie, ja, keine Ahnung, mir eins auswischen so. Und
genau den Eindruck hatte ich nämlich, als ich habe mir deine Kommentare durchgelesen, nicht alle, aber bestimmt so 50, 60 durchgescrollt und genau den Eindruck hatte ich nämlich an der einen oder anderen Stelle.
Ja, ja. Also ich meine, das klingt jetzt auch so, als wären da so brutal viele schlechte Bewertungen, das ist auch nicht, ne? Das sind auch die überwiegende Mehrheit sind krass positiv und ich merke daran, also als die ersten schlechten Bewertungen reingekommen sind, dachte ich, also hat es mich schon ein bisschen gekickt und dann
war klar,
kamen dann aber auch so ein paar sehr positive, die genau das, was andere scheiße fanden, richtig geil fanden und dann dachte ich, ja, okay, es polarisiert halt einfach so und das ist ja eigentlich cool.
Also Yves, aber ich finde halt auch so, bei all dem, was wir sagen, sind wir uns ja einig, man muss halt dann irgendwie mal filtern, was ist denn substanziell wirklich Feedback, an dem ich, was ich annehmen kann, was vielleicht die Perspektive von demjenigen ist, was ihm missfallen hat, muss man ja nicht sofort annehmen, aber man kann es halt eben akzeptieren und verstehen und manchmal ist es dann halt einfach nur so ein ganz persönlicher Rant, wo einfach jemand sich so richtig auslassen will und damit auch nochmal beweisen will selber, da ist so wie so ein kleiner Ego-Push, so, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung und das gefällt mir deswegen nicht, weil es nicht meinem Geschmack entspricht. Und da denke ich dann auch manchmal, gut, ist halt einfach nicht dein Geschmack. Ich habe auch noch nie ein YouTube-Video disliked, ja,
ja.
Obwohl die Funktion da ist. Warum macht man sowas?
Gab's denn jetzt, wo ich das auch gesagt habe, auch mit den negativen Kommentaren und ey, immerhin ist dein Podcast in den Top 10 mit einer Bewertung von, ich glaube, 4,1 oder 4,2. Das ist ja schon mal ein mega Erfolg, ne? Vor allem beim ersten Hörbuch, also Chapeau an der Stelle. Aber hattest du beim Schreiben auch so Momente, wo du dir dachtest so, alright, this shit is spooky, ich muss jetzt mal kurz den Kugelschreiber bzw. die Tastatur zur Seite legen und mal ganz kurz nochmal Luft schnappen und drüber nachdenken? Oder völlig stone cold durchgeschrieben?
Nee, also auf jeden Fall. Also jetzt, ich glaube, es sind weniger Momente, wo ich dachte, okay, das ist mir jetzt zu gruselig so, weil da merkt man ja schon, das ist ja so eher technisch hergestellt, da weiß man schon, was man so tut.
Mhm.
Aber emotional hat es mich teilweise schon ganz schön gekickt. So. Also es gab manche Stellen, wo ich echt dann auch einfach, oder es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem, wo einfach so alles so zusammenkommt und wo ich gemerkt habe, boah, ich bin ganz schön mitgenommen, ich muss jetzt echt mal, wie du sagst, einfach mal kurz das ablegen und eine Pause machen und irgendwie kurz rausgehen oder so. Ich habe einen großen Teil von dem Buch in Irland geschrieben und da war ich mit meiner Freundin in so einem super abgelegenen Haus direkt am Meer, also was das ist, vom Setting her war es fast genauso wie das Haus in Loch Dorcha, auch direkt am Wasser und so und wie gesagt, super abgelegen, da muss ich dann manchmal einfach so raus aus dem Haus und dann einfach so ans Wasser runtergehen und kurz mein Kopf irgendwie so ein bisschen frei machen. Weil so ein paar Stellen einfach dann doch so schon ein bisschen reingeknallt haben, auf jeden Fall.
Ja, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre, wie gesagt, seit 2012, 2013, also über 10 Jahre schon. Und ich habe dich tatsächlich auch oft wiedererkannt in den Dingen, die du schreibst, wie du eine Sache erklärst, wie du auf gewisse Dinge eingehst, der Herr der Ringe-Fan zum Beispiel, der, wenn er zu viel Kaffee trinkt zur falschen Uhrzeit, dann wird er hibbelig und so and so on, and so on. Also war schon sehr lustig, das nochmal so zu hören, wenn man dich halt auch kennt. Ne? Also das war schon sehr cool. Und na klar, nimmt man da auch seine persönlichen Einflüsse mit rein. Und das, ich denke mal, das macht auch einen guten Autor aus an der Stelle. Ne? Wenn man nicht so wie so eine Maschine sich steuern lässt, sondern sich tatsächlich auch von Emotionen steuern lässt. Weil das ist natürlich auch das, was am Ende auch die Zuhörer gewinnt und dich daran oder die daran teilhaben lassen. Ne? Das ist schon echt gut gemacht, ja.
Ja, also voll lustig, dass du das sagst, weil ich habe das schon von ein paar Leuten gehört, dass sie mich an manchen Sachen so wiedererkennen. Und klar, da steckt sehr, sehr viel von mir drin. Auch, also natürlich ist das jetzt eine fiktive, überhöhte Geschichte, aber so die Emotionen, die da so drin stecken, die kommen ja schon auch alle irgendwo von mir. Mhm. Und ich glaube, dass, also ich denke mir immer, man muss so ein bisschen was von sich in jede Figur, auch in die schlimmste Figur, muss man irgendwie, die krassesten Antagonisten, muss man auch ein bisschen was von sich mit reinbringen, damit man, wenn man die schreibt, schon auch eine bisschen eine emotionale Verbindung zu denen herstellt, so, damit Absolut. Die sich auch wie Menschen anfühlen. Und deswegen sind da voll viele so Sachen drin, so dass der eine da irgendwie der krasse Herr-der-Ringe-Fan ist oder sie dann so voll krass gerne Weetabix isst, was auch so meine Lieblingsfrühstücks-Cereal
ist. Ich kannte die Dinger nicht, ich musste das erstmal kurz googeln, ja. Aber die sind wie so eine Haferbites, so eine gepressten, wa?
Ja, genau, das ist so voll das englische Ding.
Also damit
bin ich vor allem als Kind aufgewachsen. Das ist so, wie wenn Marian sagt, diese Candy Corns sind so seine Kindheitssüßigkeit. Kindheit, so Weetabix sind so die Dinger, die für mich sagen, so alles ist in Ordnung.
I'm safe. Ich habe übrigens noch immer diesen Candycorn-Geschmack in meinem Mund von gestern, als ich mir diese halbe Packung reingepfiffen habe. Ich musste mir heute zweimal die Zähne putzen, damit irgendwie dieser Zuckerbelag von meinen Zähnen endlich weicht. Also echt hardcore, die Dinger.
Und ich weiß jetzt, an was der Geschmack erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt, aber meine Frau sagt heute, die hat die probiert und meinte, ey, die schmecken ja wie, der Name ist so weird, kennt ihr Mumu? Ich schwöre, die heißen so. Ohne
diese Karamellbonbons,
ja,
genau, mit der Kuh drauf.
Genau, genau, richtig. Genau.
Und die Dinger, ja, okay.
Ey, die schmecken wirklich fast gleich. Sie hat es voll getroffen. Ich so, ja, stimmt, ne?
Stimmt, Alter.
Mega gut.
Nee, aber was cool war, Marian hat mir das schon ein bisschen vorweggenommen, was ich auch fragen wollte, weil ich wusste ja auch mit dem, dass du da in Irland in diesem Häuschen und so Setting, brauchst du sonst noch irgendwas, bevor du ans Schreiben gehst, um dich in den Mut zu bringen? Machst du eine Räucherkerze an? Musst du erstmal im 4CL Scotch Whisky kippen? Oder was ist deine, gibt's da eine Zeremonie?
Ein Ritual? Ja, also manchmal, ganz selten mache ich sowas, aber in der Regel muss ich mich einfach hinsetzen und einfach schreiben, weil das muss ja so eine Routine werden. Also das, vor allem wenn du das so schnell schreiben willst oder musst, wie ich das jetzt da gemacht habe, dann musst du ja jeden Tag, also unter der Woche zumindest jeden Tag, das wie so ein 9-to-5-Job so ein bisschen machen. Und da kann ich jetzt nicht irgendwie jedes Mal eine Flasche Scotch weghauen bei so.
Sicher, dass du nicht irgendwas sehen.
Warum nicht? Warum nicht, Alter?
Ich habe manchmal so Abende gehabt, wo ich dachte, also wo es einfach gepasst hat, oh, jetzt habe ich Bock gerade noch so ein bisschen zu schreiben, und dann habe ich mir tatsächlich nochmal so ein kleines Glas Whisky irgendwie so dazugestellt. Und manchmal, also okay, ich will jetzt auf gar keinen Fall Alkohol verherrlichen, ne? Ja. So, man sollte das auf jeden Fall nicht machen, als man braucht das, um kreativ zu sein.
Voll.
Aber
sonst bildest du dir dann Freiheit, wa? Sonst
genau.
Hast für recht. Diese psychologische Abhängigkeit, die wird immer unterschätzt, ja, wenn man mal an Drogen denkt, so, ne?
Mega, danke auf jeden Fall für die Einblicke, Yves. Wir haben jetzt viel über Ursprung und Inspiration geredet, über das Schreiben, über die Atmosphäre im Buch. Danke auf jeden Fall für die Einflüsse. Ich denke mal, das ist auch mega interessant für die ganzen, die jetzt uns jetzt zuhören, da mal auch einen Einblick reinzukriegen. Jetzt gibt es auch viele so filmische Einflüsse, die wir mitbekommen haben beim Hören, wo Serkan und ich uns auch schon ein bisschen zu ausgetauscht haben, bevor wir diese Aufnahme hier gemacht haben. Und ich fände es jetzt ganz lustig, wenn ich jetzt mal den Ball einfach mal Serkan zuspiele, dass er mal so schildert, was ihn so an welchen Film erinnert hat, in deinem Hörbuch. Und Yves, du kannst ja auch mal dann sagen, ob wir da ein Match haben oder nicht. Also Serkan, schieß doch mal los. Du hast jetzt schon relativ weit gehört, Kapitel 19 oder 20 meintest du? Also du hast noch ungefähr so 2 Stunden vor dir. Ich habe es quasi bis zur Hälfte gerade erst geschafft, also habe noch so rum gut 5 Stunden vor mir. Was ist dir denn so aufgefallen? Wo denkst du, hat Yves an der einen oder anderen Stelle sich von einem x-beliebigen Film oder von einem Film inspirieren lassen?
Ja, das ist halt wirklich die Frage, wie viel inspiriert ist und wie viel vielleicht ich persönlich nur in meinem Kopf sich abgespielt hat, aber ich hatte so richtig erstmal diese schottische Küste, an der es ja spielt und dann dieses Dorf und alles hat sich für mich in so einem Blaufilter vom Stil so, ne, meine ich, und vom Color Grading und dann alles so in so Nebelbänken, so, die immer so leicht so neblig immer und das hat mich dann natürlich so auch ein bisschen an The Fog, Nebel des Grauens so erinnert, ne? Das habe ich auf jeden Fall so als so erste, so vom rein, so vom Feeling. Und ja, vielleicht
soll ich direkt schon drauf antworten?
Ja, genau, vielleicht machen wir das so.
Also hast du voll ins Schwarze getroffen.
Ja,
also,
ja, ja.
The Fog habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ist auf jeden Fall eine krasse Inspiration. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme.
Ach ja. Von Carpenter oder den generell so?
Also von, ich würde sogar sagen generell.
Cool.
So, ich liebe den einfach. Also ich würde sagen, der ist jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk oder sowas. Ja. Oder krass gut. Also es fällt mir voll schwer, den zu beschreiben, aber ich liebe einfach die Stimmung und die Atmosphäre
ganz
in
genau,
dem Film.
Ey.
Ich habe auch The Fog erkannt und dann habe ich mir den Film auch nochmal angeguckt, jetzt vor 2, 3 Tagen. Und alleine wie The Fog anfängt, wo dieser alte Kapitän diese Geistergeschichte erzählt am Lagerfeuer. Aha. Und um 11.55 Uhr, also 5 Minuten vor Mitternacht, das ist schon legendär. Also das ist schon echt, echt geil. Und vor allem mit dem Soundtrack auch, der ja auch mega gut zum Film gepasst hat. Und ich meine auch, sehr viel oder ähnliches Soundtrack in Loch Dorcher zu hören, weil mir ist aufgefallen, immer wenn es irgendwie spannend wird oder mystisch wird, dann kommen diese Klänge. Ne? Habe ich da auch recht mit Yves?
Voll. Also bei dem einen, also dieser Geistergeschichte, die der am Anfang vom Film erzählt, das war fast mit einer der Hauptinspirationsquellen für das Buch, muss ich sagen, weil da gibt es ja auch eine Geistergeschichte, die erzählt wird im ersten Kapitel. Mhm. Und die ist sehr, sehr stark angelehnt an die Geschichte, also an The Fog an sich. So.
Quasi um die Entstehung von dem Ort Loch Dorcher, nicht wahr?
Genau.
Die Geschichte.
Genau.
Ja, die ist auch, die geht unter die Haut. Die ist auch brutal irgendwie, wenn man sich das so richtig verbildlicht. Kleines, nettes Fischerdorf.
Und ich sag dir ganz ehrlich, spätestens als diese Geistergeschichte von Kell, glaube ich, erzählt wurde, da war ich so, oh yeah, let's go. I like the way where this is going, bitte gib mir mehr davon und mehr ist, was ich bekommen habe.
Da kam dann so ein bisschen diese Folklore, diese Folkhorror-Vibes so rüber, dass da halt, dass die so eine eingeschworene Gemeinschaft sind mit ihren ganz eigenen Regeln.
Ja, ja, das freut mich sehr. Und ganz kurz noch, Marian, zu dem, weil du noch die Musik angesprochen hast. Das kann ich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit beantworten, aber ich glaube, du hast recht, weil ich habe immer, also auch weil ich mich vorhin nach den Ritualen gefragt habe, ich habe manchmal vorm Schreiben oder generell in der Zeit, als ich geschrieben habe, immer wieder den Soundtrack von The Fog gehört, weil ich finde, das ist auch einer meiner Lieblingsfilm-Soundtracks.
Voll.
Und ich habe dann das der Producerin bei Audible gesagt, weil die mich mal gefragt hatte, so, was sind denn so deine Einflüsse, kann ich da irgendwie den Komponisten irgendwas mitgeben? Dann habe ich gesagt, ja, The Fog ist so mein Haupteinfluss. Und ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern das bei denen angekommen ist oder sie denen das gesagt hat, aber ich habe dann auch festgestellt, als ich die Musik gehört habe, dass ich zumindest dieses eine musikalische Thema von The Fog da natürlich ein bisschen anders, aber in Anlehnung da wiedererkenne. So, und das hat mich mega gefreut, als ich das gehört habe.
Also ich weiß, was du meinst, diese leichten Saddle-Piano-Töne, so eine ganz, die kommen ja auch immer wieder, der Soundtrack ist halt wirklich echt gut von John Carpenter wieder. Ist ja sein zweiter Film nach Halloween dann gleich gewesen, glaube ich 79 oder 80, bin mir nicht ganz sicher. Nee, muss ja dann 80 sein, wa? Weil 79 war, glaube ich,
78 Halloween. War Halloween
80,
und 80 war, ja.
Okay, ja, und da und dann teilweise auch in diesem Leuchtturm mit diesem Jazzy-Vibes, wenn sie da ihre Platten auflegt, so für den kleinen Ort dort. Aber natürlich hat Carpenter immer noch mehr so diese Synthesizer-Sounds, die waren jetzt nicht unbedingt da, aber diese kleinen Zettel, man darf sie auch nicht komplett vergleichen wie so einen richtigen Score. So ein, das soll ja nur so begleitend sein, ne? Das darf ja gar nicht so präsent sein.
Auf jeden Fall hat es mich sehr auch daran erinnert, aber es war halt eine Interpretation auf eine ganz eigene Art und Weise, die immer wirklich richtig gut zum Einsatz gekommen ist, eben der Moment im Hörbuch zugelassen hat. Und das hat mega gut gepasst. Also es hat mich wirklich, das ist wie, man kann einfach wieder nur Halloween von John Carpenter 78 als Beispiel nehmen. Immer wenn die Gefahr gekommen ist in Form von The Shape, ne, ihr wisst, was ich meine.
Die kleinen Zettel-Töne.
Genau, und ja. So war das hier auch beim Hörbuch auch, was mich sehr daran erinnert hat und den Mut einfach auch perfekt gesettelt hat, weil das ist ja ein bisschen auch so diese ganze Mysterie, der Schatten der Mysterie und dieser Atmosphäre, dieser nebligen Atmosphäre, die über Schottland auch herrschen, ne? Also egal auch zu welcher Jahreszeit, diese Schottland schreit einfach nach Historie, nach Geistern, nach Folklore, nach alten Aberglauben and so on, was ja, denke ich mal, auch viel dazu beigetragen hat, dass das halt von der Atmosphäre so stark transportiert wird in Loch Dorcher, wie es jetzt halt ist so. Serkan, sorry, an dich. Du hast jetzt The Fog ins Schwarze getroffen, sage ich mal so. Beim weiteren Hören, an was für Filme hat sich das noch erinnert, das Hörbuch?
Ja, wollte ich dich jetzt fast schon fragen, dass wir uns das gegenseitig hinspielen, aber du, ich nehme auch gerne nochmal den zweiten mit. Ich glaube,
gerne.
Wir hatten ja gestern schon mal so ganz kurz unter uns mal gequatscht und da liegen wir, glaube ich, sehr nah, weil wir haben es beide so gespürt. Die sind ja dann nachher, wo diese Geistergeschichte von Kieran, den Barkeeper ja da, oder den Besitzer der Bar, glaube ich, ne? Er hat es ja
Ja, beides.
Darf ich ja sagen, ja, genau. Und da erzählt diese Geschichte und diese Bar heißt The Black Sheep. Und da hat man halt gleich so, finde ich, so diesen Vibe, auch diese älteren Typen, die erstmal gucken, als Zoe reinkommt, sie so begutachten und der eine nickt dir so widerwillig so ein bisschen zu, aber wirklich was zu tun haben mit den Fremden wollen sie auch nicht. Die begutachten ihn nur und das erinnert eben voll krass an American Werewolf. Right?
In London, genau. Oder? The Slaughtered Lamb.
Ey, die heißen ja auch tatsächlich oft so diese Pubs halt, ne? The Drunken Sailor, The Black Sheep, weiß auch immer.
Ja. Geil.
Das war tatsächlich, ganz kurz mal, Yves, wenn du gleich drauf eingehst, aber hundertprozentig mich hat nicht nur das Pub, The Black Sheep, daran erinnert, beziehungsweise Slaughtered Lamb, sondern auch die Art und Weise, wie beschrieben wird, wie sie ihre Eindrücke von diesem Ort, als sie zum ersten Mal da ist, das schwere Terrain, der plötzliche Nebel, für den der Ort bekannt ist, der auftritt und so weiter und so fort. Und es hat mich auch total an den Anfang von American Werewolf in London erinnert, welcher für mich einer der besten Intros eines Horrorfilms ist, die jemals geschrieben und gedreht wurden. Hat mich das daran erinnert, ihr erschwerlicher Weg, ihre ersten Eindrücke bis hin zu, dass sie dann in dieses Pub reinkommt und alle Leute gucken sie an. Sie ist hier, wer ist sie? Sie ist neu. Wir wissen, sie ist nicht von hier. Und dann erstmal diesen super Moment der Awkwardness überwinden muss, um irgendwie in diesem Pub anzukommen und irgendwie Gehör zu finden, was sie dann von Cal bekommt. Yves, wie findest du das gerade? War das von dir auch so angedacht als Inspiration oder ist das tatsächlich quasi auch pure coincidence?
Also ich feiere dass ihr die das mit dem Film verbindet, feiere ich gerade sehr. Ich habe da tatsächlich gar nicht dran gedacht.
Ach echt?
So, ja. Aber ich kenne den Film natürlich, ich mag den auch total. Ich liebe auch dieses Opening. Und man kann das auf jeden Fall da sehen. Und vielleicht hat es mich auch irgendwie unbewusst beeinflusst, weil es ist einfach in dem Film auch so krass eindrucksvoll. So.
Mhm.
Aber und es ist natürlich auch so, also was ihr auch gerade schon gesagt habt, diese Kneipen, die sind halt einfach so, ne?
Das, die sind einfach
das
so.
Das ist, das, die haben auch immer diese Namen. Die heißen immer, also Black Sheep kommt sehr häufig vor, dann gibt es auch sowas wie The King's Head und keine Ahnung, Fox and Hounds und Black Swan und sowas alles.
Fox and Hounds finde ich cool auch, ja.
Ja, also da gibt es wirklich, also wenn du jemandem sagen würdest, okay, lass uns in Yorkshire im Fox and Hounds treffen, da, keine Ahnung, gibt es 200 Pops, die so heißen.
100 Pro hast du dann Treffer, meinst du, ja, ne?
Ja, ja.
Alright, mate.
Und American Werewolf, also das Opening, das spielt in, auch in den North Yorkshire Moors, soweit ich weiß, aber es wurde nicht da gedreht, aber das sieht halt sehr danach aus und gerade diese Gegend, auch wenn es die Geschichte Loch Dorcha da jetzt nicht spielt, hat mich auch total beeinflusst, weil das ist ja da, wo, also wo meine Familie herkommt und ja, also das ist eine sehr, sehr naheliegende Referenz, an die ich komischerweise gar nicht gedacht habe.
Krass, ja, lustig. Also deine Familie kommt aus North Yorkshire, nicht wahr?
Ja, ja, genau.
Und in North Yorkshire kann man sich das auch so vorstellen, wie du das beschrieben hast im Buch?
Ja, also es ist ähnlich. Die schottischen Highlands sind von der Natur noch ein bisschen dramatischer. Also die haben halt einfach so diese krass hohen Berge. Die gibt es in Yorkshire jetzt nicht. Da gibt es aber zum Beispiel das, die North Yorkshire Moors. Das ist so ein Hochmoor. Da lebt tatsächlich auch meine Schwester in so einem ganz kleinen Dorf mitten in diesem Moor, in diesem Hochmoor, in einem Haus, was 500 Jahre alt ist. Und also das Dorf ist sehr ähnlich sozusagen wie Loch Dorcha von der Erscheinung her. Jetzt nicht so bösartig, aber das hat mich sehr, sehr krass beeinflusst. Aber ich habe da, also ich habe auch mal überlegt, ob ich die Geschichte da spielen lassen könnte, aber ich wollte dann irgendwie doch eine Gegend, die noch ein bisschen mehr sich anfühlt, so wie am Ende der Welt, also so wirklich abgeschottet, wie so ein Paralleluniversum fast schon eigentlich.
Ist dir gelungen, ne? Abgeschottet, ja, auch ein bisschen durch diese eigene Nebelwelt. Jetzt ist ja in North Yorkshire und generell in England, also bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Aberglaube spielt eine sehr große Rolle, nicht wahr? Inwiefern hatte ich denn, also erstmal, würdest du dem zustimmen, Yves, oder nicht?
Ja, 100%.
Okay, okay, 100%. Okay. Und wie, inwiefern hatte ich denn auch dieser Aberglaube, den du dann auch kennengelernt hast oder wie es ihn noch immer auch in England gibt und um North Yorkshire, wie sehr hat dieser dich denn auch beeinflusst beim Schreiben dieses Buchs? Also kannst du uns mal ein bisschen zu erzählen, zu der allgemeinen Situation oder Beispiele, welche es da gibt, die du auch persönlich kennengelernt hast an Aberglaube, an Ritualen, wie auch immer?
Auf jeden Fall. Also das ist, wenn ich jetzt ehrlich bin und die ganzen anderen Referenzen und Inspirationen, die ich genannt habe, ist das wirklich, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich die Geschichte geschrieben habe, weil man wächst einfach mit, also in North Yorkshire, beziehungsweise ich bin ja in Berlin aufgewachsen, ich war viel in Yorkshire und einfach durch meinen Vater und meine Familie und meine Geschwister und so, ist einfach, man wächst mit Geistergeschichten auf. Das ist so Teil der Kultur, das ist ganz tief darin verankert. Jeder hat eine Geistergeschichte, die er angeblich schon irgendwie erlebt hat. Und in ganz vielen Häusern und Orten gibt es irgendwie Spukgeschichten oder da wird dann offiziell anerkannt, dass es dort spukt. Und ich glaube, das hat, deswegen hatte ich schon immer so eine Liebe für Geistergeschichten und wollte schon immer eine Geistergeschichte irgendwie mal schreiben so, oder erzählen. Und das war, glaube ich, so der emotionale Grund, warum ich überhaupt Loch Dorcha geschrieben habe.
Ja, besser.
Spannend.
Gibt es da irgendwie, irgendwie so eine kurze Geistergeschichte, die dich so von deiner Kindheit an irgendwie so bis heute mitnimmt, irgendwie, dass du da immer öfter wieder mal dran denkst? Weil so eine, ja, urbanen Legenden, düsteren Legenden oder Geistergeschichten, die haften ja so an einem.
Ja, da gibt es ganz, ganz viele. Also das Gute ist, die sind auch alle sehr kurz. Die sind immer wirklich, also die sind immer sehr kurz, was sozusagen ist die Herausforderung für Loch Dorcha war, ist sozusagen aus einer Geistergeschichte eine lange Geschichte zu machen. Ja. Und ich habe dann gemerkt, okay, die Geistergeschichte, der Spuk an sich ist ja kurz, weil es immer darum geht, jemand stirbt und die Seele bleibt halt hängen. Mhm. Aber wenn du das Schicksal dahinter dir anguckst, dann wird es eine lange Geschichte. Und da gibt es eine Geschichte, die, wo ich immer viel so drüber nachgedacht habe, was ist mit diesem Menschen oder wo kommt der her und was die Geschichte dahinter ist. Es gibt ein Richmond Castle in Yorkshire und da war im Mittelalter, wurde da gekämpft. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wer gegen wen gekämpft hat. Auf jeden Fall gab es, wo sollte diese Burg eingenommen werden. Und da gab es angeblich einen Tunnel, einen geheimen Tunnel, der in die Burg führte und der aber nicht entdeckt wurde von den Soldaten, die die Burg einnehmen wollten. Und die mussten den erkunden. Das heißt, die haben sich nicht getraut, da reinzugehen, ob es vielleicht eine Falle ist oder nicht. Und die haben einen Jungen da reingeschickt mit einer Trommel, der den ganzen Weg trommeln sollte, bis er in der Burg ist, damit sie denen sozusagen oben folgen können, damit sie ihn immer hören. Okay, der trommelt immer noch, jetzt ist er hier lang gegangen, jetzt trommelt er immer noch, jetzt geht er da lang so. Und irgendwann hat er einfach aufgehört zu trommeln und wurde nie wieder gesehen. Und keiner weiß, was mit dem passiert ist. So, und die Geistergeschichte ist, dass wenn man in dieser Gegend noch ist, wenn man da nachts lang geht, dass man das Trommeln hört von
ihm. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, geil, ja. Ja. Es lässt einen halt viel Interpretationsraum, meinst du halt. Ne? Wer ist der Junge? Was ihm wirklich passiert ist und so weiter.
Ja. Warum wurde der da reingeschickt?
Ja.
Vor allem, wenn du, und vor allem diese so Kindergeister sind ja auch die stärksten Geister, weil sie halt sehr unschuldig gestorben sind. Ne? Und deswegen haben sie so eine krasse, starke Präsenz und die meiste Macht, wenn sie dann zwischen den Welten sich umhertreiben.
Hast du auch in der japanischen Mythologie oft, ne? Das heißt so Kinder.
Ja.
Ja.
Und das ist so ein ganz, ganz spannender Punkt. Ja, nice. Also das war natürlich deine Hauptinspirationsquelle in Kombination mit der ganzen Atmosphäre, wie du aufgewachsen bist. Ne? Irgendwelche, sag ich mal, du hast mir auch mal erzählt, dass da auch deine Familie irgendwelche Schutzsymbole oder irgendwas an den Haustüren hatte, die böse Geister abhalten sollen.
Ja, meine Schwester hat in ihrem Haus, also das Haus ist ja, wie gesagt, ist denkmalgeschützt und über 500 Jahre alt, was auf sehr, also fast alle Häuser da zutrifft. Und die hat in dem Haus einen sogenannten Witch Post. Das ist so ein Holzpfahl mitten im Wohnzimmer, der so Eingravierungen hat und der war, ach, man krass. Weiß es ehrlich gesagt, es ist nicht so ganz genau erforscht, aber man geht davon aus, dass es dafür da war, um halt böse Geister fernzuhalten.
Ach krass.
Und die hat
ein ganz eigenes Ding, oder?
Ja, also das gibt's da, es gibt's nicht in jedem Haus, aber es gibt die in, ich weiß nicht, wie sehr die verteilt sind, aber die gibt's in vielen Häusern. Da gibt's auch wirklich Forscher, die, also da war auch schon einmal bei meiner Schwester im Haus einer, der gefragt hat, ob er sich den angucken kann und untersuchen kann, weil, also von der Universität dort, weil die die historisch erforschen, weil das immer noch so ein bisschen unklar ist, was genau die Herkunft von diesen Witchposts ist und warum es die manchmal gibt und manchmal nicht und so.
Interessant.
Ist auch so ein bisschen Rabbit Hole, glaube ich.
Da kann man jetzt wieder ganz viele Inspirationen einfließen lassen, weil gerade immer um die Sachen, die einfach nicht erforscht sind, wie die halt noch so viel Spielraum lassen.
Ich könnte morgen in den Flieger nach North Yorkshire steigen, um mich mal mit deiner Family da auf ein paar Pints zu treffen und so eine Ghost-Tour zu machen durch England, durch Schottland bis hin nach Irland. Also lädt auf jeden Fall dazu ein. Ja.
Da kannst du sehr, sehr viel machen. Also es gibt zum Beispiel, das ist da ganz in der Nähe, die Stadt Whitby. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Das ist nämlich die Stadt, wo Bram Stoker seinen Dracula-Roman geschrieben hat.
Krass.
Und wo der auch spielt. Und in Nosferatu haben sie sozusagen Whitby einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie die in dem Film heißt, mit dieser deutschen Stadt am Meer.
Ja, ja, ja.
Irgendwie sowas.
Ja, genau.
Genau.
Da gibt es so eine alte Abbey, also Abbey ist, glaube ich, Abtei auf Deutsch. Die steht da auch immer noch. Da gibt es eine Geistergeschichte von einer Nonne, die dort gelebt hat und sich dann tragischerweise in jemanden verliebt hat, was man nicht durfte als Nonne. Dann wurde sie lebendig eingemauert. Und ist dort dann halt natürlich verstorben und man sagt heute, dass man an bestimmten Nächten halt ihren Geist dann noch in dieser alten Abtei rumgeistern sieht. Und diese Abtei oder diese Abbey kommt auch in dem Roman von Bram Stoker ganz prominent vor, die hat ihn wohl auch ganz stark inspiriert. Und wenn ihr da mal hinfahren solltet, ja, da gibt es einen Pub, der heißt The White Horse in Griffin. Und das soll angeblich, also in dieser, in Whitby, der Pub sein, wo es am meisten spukt. Und ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber früher hatten die da so eine Challenge gemacht, dass wenn man es schafft, dort eine Nacht in einem der Zimmer irgendwie zu verbringen, dann muss man nichts zahlen und man kriegt irgendwie 50 Pfund oder sowas als Preisgeld. Und angeblich hat es noch niemand geschafft.
Oh, okay. Aber die sind noch heil und so, die leben noch und so.
Ich wollte fragen, okay, was ist, wenn du es nicht schaffst?
Ja, 50, genau.
Pfund, 50 Pfund, schön und gut, aber...
Genau, was ist Downside hier?
Nee, ich glaube, da ist niemand gestorben. Das ist einfach so, wenn die Leute dann aufgeben. Aber du, keine Ahnung, das ist halt so, natürlich wird das auch so ein bisschen touristisch dann irgendwie vermarktet, ja, und so, ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass die dann so ein bisschen Programm dann für dich machen, wenn du da in so ein, in das bestimmte Zimmer da eincheckst oder keine Ahnung.
Du hast gerade ein paar so gesellschaftliche Dinge angesprochen. Die Nonne hat sich verliebt und Nonnen dürfen sich nicht verlieben, deswegen wurde sie eingemauert und sowas. Jetzt haben wir hier auch, es hat mich ein bisschen so an die, also ich habe es noch nicht zu Ende gehört, aber ich glaube, die Person, die quasi das alles verbindet, ist die, die Dame, bei der Chloe unterkommt. Adara heißt
Adara,
sie.
Adara, genau.
Ja.
Ne? Die ist ja auch so gesellschaftlich ein bisschen in die Kritik geraten. Wie gesagt, ich habe noch nicht weitergehört, aber da gab es wohl auch eine lesbische Liebesgeschichte dabei, was natürlich sie dann halt auch, sag ich mal, ausgegrenzt hat. Was denkst du oder was hast du gedacht beim Schreiben, inwiefern dich gesellschaftliche Themen auch inspiriert haben oder welche du da auch mit eingebracht hast in das Schreibens von Loch Dorcher?
Also ich habe irgendwann gemerkt, dass das Thema, also das Grundthema, jetzt abseits von dem Horror und dem Genre und so, dass es einfach darum geht, um Außenseiter geht, um Leute, die von der Gesellschaft ausgestoßen werden und was es mit denen macht und was es überhaupt mit Leuten macht, wenn wir als Gesellschaft andere Leute ausstoßen und oder verstoßen und brandmarken. Und deswegen hat jede Figur sozusagen eine so eine Geschichte, die dazu geführt hat, also die Figur, die von den Hauptfiguren, so eine Geschichte, die dazu geführt hat, dass sie irgendwie dann in dieser Gesellschaft, da in Loch Dorcher oder zum Beispiel in Zoes Fall ja auch in ihrem ganzen Leben so an den Rand gedrückt werden.
Absolut, ja.
Nicht dran da quasi.
Genau. Und bei mir war es jetzt, also ich kann da jetzt nicht zu viel erzählen, weil sonst komme ich, glaube ich, so ein bisschen in Spoiler-Territorium.
Okay, dann lass es sein, ja.
Aber es geht auch, also zum Beispiel, was eine konkrete, was heißt Inspiration, aber wo ich so ein bisschen das auch hergenommen habe, war zum Beispiel so Mobbing-Geschichten an Schulen. Da habe ich auch als Kind so ein bisschen was, Mobbing-Erfahrung gehabt in der Grundschule. So, und das habe ich da auf jeden Fall auch mit einfließen lassen.
Ja, und du hast jetzt erzählt, dass auch hier die Einflüsse auf dich eingewirkt haben, wie du groß geworden bist. Es gibt hier traurige Geschichten, Schicksale, auf denen das alles resultiert. Die ganze Inspiration, die du jetzt auch geschöpft hast, die natürlich dann über hunderte, vielleicht sogar tausende Jahre in irgendeiner Folklore geendet haben. Es geht ja auch in vielen Horrorfilmen und jetzt auch bei dem Hörbuch auch darum, dass sich Leute immer wieder gerne mit, sag ich mal, Angst beschäftigen oder auseinandersetzen wollen, um irgendwie diesen Grusel-Schock-Faktor, diesen Thrill zu suchen, wenn man das auch so ganz, wenn man das so nennen kann. Du hast jetzt nicht nur deine Einflüsse aus der Folklore eingebracht, sondern eben auch diese gesellschaftlichen Themen. Was denkst du denn, wieso spielt diese Kombination aus beiden so eine wichtige Rolle auch in deinem Hörbuch?
Also ich finde, man kann ja auch Horrorfilme machen, ohne gesellschaftskritisch oder sowas zu werden. Aber ich finde, für mich ist das einfach ein super spannendes Vehikel, um Geschichten zu erzählen, die noch tiefer gehen und irgendwie breitere Themen erzählen, wo man wirklich also gesellschaftliche Themen reinbringen kann, ohne dass es jetzt mit der mit einem erhobenen Moralzeigefinger oder sowas passiert. Und komischerweise wird Horror immer so, sag ich mal, von vom Feuilleton oder im intellektuellen Bereich so ein bisschen belächelt und kleingeredet, aber eigentlich ist es ein Genre, wo du viel mehr mit erzählen kannst, als es immer so gesagt wird. Und du kannst, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Serie gesehen, die hat mich extrem beeindruckt. Them heißt sie, da geht es um Rassismus. Und das ist aber ein Horror, eine Horrorserie. Und du kannst halt das so schön übersetzen irgendwie. Und da, ja, also ich finde das einfach also stark. Es reizt mich nicht so sehr, jetzt nur einen platten Horror für einen Angsteffekt zu erzählen, sondern ich will eigentlich dann noch was dahinter sehen. So.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Also man muss ja nicht unbedingt so zwingend das so plakativ so aufs Brot schmieren und sagen, hier haben wir noch das soziale Thema, aber eben so in kleinen Dialogen oder in kleinen Handlungen, die Menschen eben oder die Protagonisten, die in dem Hörbuch oder in dem Film, ja, dass man quasi den Horror wie so ein Filter nimmt, um diese Themen auch mit anzusprechen. Zum Beispiel Ari Aster, sein Hereditary, ist ja auch ein Familiendrama. Er hat auch selber gesagt, durch einen Horrorfilmfilter. Und das finde ich echt gut treffend. Und es zeigt halt auch, wie kreativ man an wirklich ernsthafte, wichtige Themen rangehen kann. Was ich zum Beispiel auch rausgehört habe, vielleicht hast du das gar nicht so gedacht, aber auch dieses, das merkt man ja bei Zoe ganz oft so auch, bei der Hauptfigur, dieses Bauchgefühl, dass man sich aufs Bauchgefühl lernt zu verlassen. Dass man eben nicht immer wieder in die nächste Falle oder ins nächste Unglück tappt, sondern sich auf seine Instinkte kennenlernt. Das fand ich irgendwie, das kam ein paar Mal so durch und das fand ich auch sehr interessant.
Ah, interessant, ja. Finde ich voll spannend, dass du das so wahrgenommen hast.
Jetzt, wo du es aber sagst, Serkan, hast du voll recht, da habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht, weil es ist mir auch jetzt ganz oft aufgefallen bei Zoe, dass sie schon so viel erlebt hat in ihrem Leben, wo sie wirklich auch gelernt hat, zwischen so Kopf- und Bauchgefühl zu unterscheiden und welche Entscheidung ist jetzt die bessere, die richtige, ja, ohne sich irgendwie emotional überrumpeln zu lassen. Sondern versuchen, rational zu handeln und zu denken, was am Ende eventuell auch immer die bessere Entscheidung ist.
Ja, aber sind wir Menschen denn am Ende, so ist die Frage, denn man ertappt sich ja auch manchmal dabei, dass denn die Neugier doch stärker ist.
Ja.
Von dem Ungewissen, genau. Dass man sagt, ey, das könnte jetzt echt scheiße laufen, aber ich will jetzt wissen, was steckt dahinter.
Ja, total.
Ja, cool, ey. So viel zu der ganzen gesellschaftlich-psychologischen Komponente. Ich finde das ja immer besonders spannend, aber ich will dann immer auch nicht so den Philosophentalk jetzt hier nur bei Horror herkommen. Ja, ja. Aber ich finde es immer mega spannend, was man da noch so rausfindet, auch über sich selber, ne? Wie du gerade auch sagst.
Okay. Ich find's auch mega interessant, weil wir haben es jetzt schon angesprochen gehabt, aber Horror ist so ein intelligentes Genre. Das lässt sich mit so vielen anderen Filmgenren kombinieren. Drama, Comedy, Liebe, wie kein anderes Genre, wie kein zweites Genre.
Absolut.
Und welches Genre gibt denn schon die Möglichkeit, über das hinüberzuschreiten, wo es beim Krimi oder bei einem Thriller aufhört? Und um eben dieses Unbehagen in den Menschen auszulösen. Ne? Und das, denke ich mal, ist auch oft mit diesen gesellschaftskritischen Themen verbunden. Wobei, muss auch nicht immer sein. Wie gesagt, Serkan, wir lieben die ganzen 80-Slasher, wo es nur darum geht, Teenies abzuslashen. Ja, ja. Okay. Aber sie machen halt trotzdem total Bock, ne? Aber das ist schon gut und ich glaube, das war auch ein bisschen so die Voraussetzung dafür, hier tatsächlich auch irgendwie, du hast gesagt, 90.000 Worte zu füllen, ne, um dieses Hörbuch auf die Beine zu stellen. Das ist schon sehr beeindruckend, ja, auf jeden Fall.
Es gab auch nur noch mal ganz kurz dazu, gerade erst vor kurzem, ich weiß nicht was, ob das von Cambridge war oder von wo, aber so eine wissenschaftliche Studie von Neurologen, die herausgefunden haben, dass Menschen, die regelmäßig Horrorfilme oder auch den Hang dazu haben, diese Sachen zu lieben, das nicht Unterbewusstheit auch machen, um mit ihrer eigenen Trauma umzugehen und eben auch sich selbst vor den Sachen, die sie Angst haben und befürchten, irgendwie zu schützen. Es ist so eine Art Verarbeitung über den Screen durch die Protagonisten. Ne? Lebst du die Sachen so mit durch und lernst vielleicht auch von den Figuren? Und das, ja, ist eher so, dass es dich nicht in ein in die Depression reißt, sondern die dir sogar hilft, dir durch Depressionen durchzukommen. Also es ist wirklich neurologisch, wissenschaftlich ergründet, ne?
Krass. Das finde ich richtig spannend. Also das macht auch total Sinn irgendwie.
Ja, ja, es war gerade vor kurzem irgendwo gesehen, ich krieg's leider nicht zusammen, von wem das war, von Cambridge oder so, aber von wirklich von einer guten, bekannten Quelle.
Ah, die. Wow.
Genau.
Yves, wir haben jetzt so viel über Loch Dorcher geredet, über das Hörbuch und wie es entstanden ist. Sag doch mal, ich meine, wäre es für dich ein absoluter Traum, hier draus ein Drehbuch für einen Film zu verfassen? Und könntest du dir jetzt schon so vorstellen, wer die Rolle von Saul besetzen sollte? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht? Also ich meine, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre und ich hätte jetzt ein Hörbuch geschrieben, ich glaube, meine Gedanken hätten nicht aufgehört zu spinnen, wie es wäre, jetzt ein Drehbuch zu verfassen, ins Casting zu gehen, and so on, and so on. Wie ist es da bei dir?
Ja, voll, hundertprozentig. Also ich meine, das ist schon auch so ein bisschen noch irgendwie ein Wunsch von mir. Also ich finde das mega geil, wenn das jetzt erfolgreich genug werden würde, dass man das auch verfilmen könnte. Also es ist jetzt gar nicht, also es ist jetzt nicht so, dass es aus der Welt ist. Ne? Es könnte sein, dass das passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber es gibt auf jeden Fall auch Audible Originals, die verfilmt wurden.
Mega.
Und geil. Was ich auch geil finde, wenn es noch als richtiges Buch rauskommt. Und vielleicht, also ist das auch, es kann auch sein, dass es noch eine sehr lange Reise ist. Vielleicht dauert es ja noch Jahre so, aber das fände ich auf jeden Fall richtig geil. Und ich fände es auch spannend, dann nochmal so zu gucken, wie man dann den Film anders macht. Man muss dann, glaube ich, auch den Fokus auf manche Sachen ein bisschen verschieben. So, du kannst ja einen Film jetzt nicht irgendwie so 10 Minuten lang Voice-Over haben, was die ganze Zeit, also die Gedanken der Figur erklärt. So,
da kannst also du mit der Bildsprache dann aber dann anstattdessen machen, ne? Also gar nicht unbedingt.
Genau.
Ja, ja.
Und das finde ich voll spannend.
Du, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Sprecherin Eileen Tessel die Zoe-Rolle übernehmen könnte. Oder wie hast du dir die Rolle vorgestellt?
Absolut. Also die ich habe die natürlich jetzt im Kopf, ne, weil ihre Stimme jetzt so krass mit dieser Rolle verbinde und die ist auch eine ziemlich gute Schauspielerin. Also die passt gut dazu auf jeden Fall. So,
ne, auch so
das,
von.
Also sie hat auch schon gesagt, wenn es mal verfilmt werden würde, würde sie das voll gerne spielen und ich fände es auch mega geil, wenn sie das machen würde.
Voll, weil ich gucke mir gerade so parallel Fotos von ihr an. Also sie ist auch so große, dunkle Augen, lange, schwarze Haare. Also tatsächlich, ohne jetzt sie also hättest du mir nicht gesagt, dass sie das ist, hätte ich mir so einen Charakter tatsächlich auch für Zoe so vorstellen können. Also es passt einfach nicht, die blonde, blauäugige, die passt einfach nicht in dieses Setting rein. No way.
Nee, ja, irgendwie nicht. Interessant. Ja, finde ich auch. Also ich habe die auch immer so gesehen irgendwie. Aber krass, also weil ich habe sie nie in dem Buch von ihrer Erscheinung her beschrieben. Deswegen finde ich es voll spannend, dass du das sagst.
Ja, hattest du beim Schreiben, aber das hatte mich vorhin auch schon interessiert. Jetzt abgesehen von der Umsetzung eines Films, hattest du irgendwelche bekannten Schauspieler oder Personen im Kopf, wie die aussehen, oder ist es mehr so eine Inspiration von Menschen, die du in deinem Leben begegnet bist?
Ja, ich glaube eher das Letztere. Also ich glaube, ich habe mir Zoe tatsächlich auch so ähnlich vorgestellt wie Marian, komischerweise. Aber ich hatte da jetzt nie irgendwie eine Schauspielerin im Kopf, die...
Ach so, okay. Ich dachte, du hast sie vorgestellt wie buchstäblich wie Marian. Und ich dachte, okay, Zoe sieht aus wie Marian? Wie, was? Okay, alles klar.
Nee, wie Marian sie gesehen hat.
Ja, jetzt, ich hab's verstanden jetzt, ja.
Also für mich war eigentlich von vornherein klar, dass das so vom Typ her Zoe eine ist wie Eileen Tessel, weil, wie gesagt, sie macht ihren Job super. Ich find's mega gut. Man gewöhnt sich auch schnell dran, weil ich glaube, das war bei mir am Anfang das größte Problem, also unabhängig, ob es jetzt männlicher oder weiblicher Sprecherin ist oder Sprecher, aber einer Person 10 Stunden beim Sprechen zuzuhören. Ne, ich glaube, damit hatte ich so die größte Challenge, aber man hat sich dann wirklich sehr schnell dran gewöhnt Und ja, lustig, dass die Charakteristik, welche ich mir für Zoe in einer Verfilmung vorgestellt habe, dann eben auch auf Eileen sehr zutreffend ist. Ja, cool.
Ja, also dann kann man auch sagen, vielleicht hat die Casting-Directorin von Audible das auch schon so gesehen. Und die haben die ja sozusagen akquiriert und haben die vorgeschlagen. Also das war vom Casting-Director die Idee. Deswegen kann es auch sein, dass sie das schon so gesehen hat.
Ja, mega gut, mega gut. Ja, geil, Alter. Also nochmal Congratulations, Eve, an Loch Dorcher oder für Loch Dorcher. Hört euch das gerne mal an, die jetzt auch Lust drauf bekommen haben. Audible gibt es auch derzeit für 99 Cent im Monat für 3 Monate.
Ja, genau.
Das kann man auf jeden Fall sich mal gönnen, um auch einfach mal Loch Dorcher sich anzuhören. Und lasst auch Liebe da, Leute. Lasst Eve eine gute Bewertung da. Schreibt gerne einen Kommentar. Wir wollen nämlich alle, dass Audible noch mehr von Eve möchte, dass Eve nochmal auf Audible zukommt und sagt, okay, ich schreibe jetzt gerne was für euch. Wenn es zu einer weiteren Zusammenarbeit kommen würde, Eve, würde es dann sowas wie Loch Dorcher 2 geben oder würdest du dann einen komplett neuen Ansatz suchen?
Also danke erstmal. Und ja, ich habe noch ein paar Geschichten im Kopf, die in Loch Dorcher spielen könnten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hatte ich am Anfang gar nicht so gesehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da ein Universum aufgemacht. Das werdet ihr vielleicht auch verstehen, wenn ihr das zu Ende gehört habt. So ein kleines Universum, wo man echt viel erzählen kann. Und es gibt auf jeden Fall noch mindestens 2 Geschichten.
Mega.
Die ich sehr gerne darin erzählen würde. Und ich glaube, da kommt es einfach darauf an, wie gut es jetzt irgendwie läuft. So.
Ja, würde mich auf jeden Fall verdammt freuen. Erstmal jetzt nicht nur so aus persönlicher Sicht, weil wir dich jetzt hier einladen und wir befreundet sind so, sondern einfach, weil ich glaube, dass man noch mehr diesen Content brauchen, der eben auch so ein bisschen das Horror-Genre bedient. Ja, und ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholt und auch in Deutschland immer mehr ankommt. Denn
total. Es
gibt genug Leute, die alle nur warten und lechzen nach so einem Material nämlich.
Und deswegen ist es auch wichtig, Leute, dass ihr Eve auch wirklich, wenn euch das Hörbuch gefällt, ihm eine gute Bewertung gibt. 5 Sterne natürlich idealerweise und einen guten Kommentar, damit eben auch die Verantwortlichen von Audible auch sehen, dass das positive Feedback zu Genüge da ist, um den Raum aufzumachen, um Eve in die Runde 2 zu schicken. Ne?
Ist jetzt erstmal bei dir, Eve, denn jetzt aber erstmal Ruhepause oder wie sieht's aus bei dir? Hast du schon was Neues am Köchern oder nimmst du dir jetzt einfach erstmal die Zeit und guckst nur, dass du maximal dein Baby hier promotest und auch mit Leuten drüber sprichst, oder?
Ja, ich stecke gerade tatsächlich in mehreren Baustellen. Also ich bin gerade voll, also ich bin ja auch noch quasi hauptberuflich Drehbuchautor und stecke da gerade voll in 2 Projekten drin, über die kann ich leider noch nichts sagen. Aber ja, ich habe in der Zwischenzeit auch schon angefangen, ein 2. Buch zu schreiben. Was ich aber, also es ist auch ähnliches Genre, das ist eher so eine Haunted House Geschichte, aber das würde ich gerne versuchen, als Buch richtig rauszubringen. Und also mein nächstes Ziel ist jetzt so ein bisschen in diese Literaturwelt reinzukommen und vielleicht dieses Hörbuch da als Türöffner zu nutzen. Und,
spannend. Spannend, spannend, spannend. Okay. Ja, ja. Man kann dir ja auch bei Instagram folgen unter Eve Hensel, glaube ich.
Eve.Hensel, ja.
Eve.Hensel.
Markieren
also
wir.
Also alle, die zuhören, ja, safe, markieren wir sowieso und Eve weiter verfolgen möchten bei seinem Werdegang, tut das gerne. Genauso wie ihr natürlich auch Horror.HZ, also Horrorherz bei Instagram folgen könnt und natürlich auch uns, auch wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch unser Content generell gefällt, uns auch immer wieder gerne damit helfen könnt, uns 5 Sterne zu geben und ein Abo dazulassen und vielleicht auch noch einen Kommentar. Lasst uns da gerne in den Austausch zu gehen, auch zu dieser Folge, Leute.
Ja, cool. Leute, hat mich echt gefreut. Eve, danke, dass du die Zeit genommen hast. War ein cooler Talk.
Vielen Dank.
Ich fand
vielen Dank für eure Zeit.
Ja, und ich hoffe auch für unsere Zuhörer, das war mal eine bisschen andere Episode und wir versuchen halt auch immer wieder mal über den Tellerrand rüber zu gucken und vor allem auch die Horror-Community zu pushen und das Thema Horror ein bisschen raus aus der Nerd-Ecke rauszuholen. Und ja, ich hoffe, da haben wir eine Brücke geschlagen. Vielleicht auch für die paar Zuhörer, die jetzt wegen dir, Eve, eingeschaltet haben und sonst vielleicht gar nicht so viel Horror-Podcast oder irgendwas hören und jetzt vielleicht doch mal Bock haben.
Also auch von mir an der Stelle, Eve, recht herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir zusammengefunden haben und auch natürlich für uns eine richtige Freude, dich am Start zu haben als einer unserer treuesten Zuhörer vom Horrorheads Podcast. Und lieben Dank auch an alle, die jetzt zugehört haben. Und weil Eve heute unser Special Guest ist hier, würde ich die abschließenden Worte dir überlassen.
Yes, genau.
Ja, ey, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ihr mir hier diese Plattform geboten habt, dass ich auch mal mein Buch nochmal ein bisschen promoten durfte. Und es hat mir einfach, also wie gesagt, ich bin sowieso Fan und es hat mir einfach brutal Spaß gemacht jetzt auch gerade. So, es hat, also ich, es ist richtig, richtig cool. Können wir gerne wieder machen.
Oh ja, sehr gerne.
Wir haben ja auch schon ein nächstes Thema eigentlich schon festgemacht, weil Eve liest ja auch sehr gerne Stephen King. Also während Serkan und ich es einfach nie packen würden, jetzt 1500 Seiten S zu lesen, cruncht sich Eve das irgendwie in den Monat rein. Und aber dafür haben Serkan und ich diese Filme mehrere Male gesehen und das ist natürlich auch ein spannendes Thema für die nächste Folge, die wir zu dritt mal aufnehmen können. Einfach mal Roman versus Verfilmung, Let the Battle Begin.
Oh ja.
Ja, geil.
Das wäre eine geile Folge, ja. Leute, let's wrap it up. Es hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die zugehört haben. Bis zum Finale, bis zum Ende. Bleibt alle gesund. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Bye, bye.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.